One, two, one, two, mic check, mic check. Ihr seid bei Terroir an die Letten und wer heute noch da ist, Manu und Katharina vom Weingut Wechsler. Und ich bin gespannt, was sie dabei haben, aber ich habe gehört, es wird maximal nice. Wenn ihr mehr wissen wollt, dann bleibt dran. Terroir an die Letten kommt jeden Donnerstag zu euch, überall, wo es Podcasts gibt. Und wir freuen uns, wenn ihr uns überall, wo es Podcasts gibt, folgt. Und auch auf Instagram. Aber jetzt kommt Willi. Was geht ab, was geht ab? Warst wieder unterwegs, Willi, habe ich gesehen.
Ja, mein Zahnschmelz ist noch etwas geschwächt. Wir haben ja einiges an Weinen verkostet, voriges Wochenende, auf der VDP Großen Gewächs Vorpremiere in Wiesbaden. Das ist eine hervorragend geile Veranstaltung, wo man sich einmal durch den kompletten Jahrgang kosten kann. Also da werden alle großen Gewächse aufgemacht und da sitzt man auf seinem Tisch, da fühlt man sich schon sehr besonders. Da sind ja auch nur so um die 200 Leute eingeladen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, glaube ich, also der Dachregion.
Die Elite oder wie?
Ja, ist witzig. Und als ich da zum ersten Mal war, wusste ich gar nicht, wie das funktioniert, weil, weißt du, eigentlich gibt es immer so Tischpräsentationen, wo man von Tisch zu Tisch geht, da steht ein Winzer dahinter und dann probiert man die Weine.
Wie auf der Messe.
Aber da bekommt man einen eigenen Tisch zugewiesen, da sitzt man dann und das sind so, ich bin da immer in dem Kurhauskolonnaden, ich glaube, das ist der Hauptraum oder so.
Und in das sind was so Kurhaus?
Kurhauskolonnaden. Kurhaus, okay. Kurhauskolonnaden in Wiesbaden. Sehr schöne Stadt, by the way. Ein bisschen langweilig, aber schön. Und dann gibt es total viel so junge Menschen, übrigens ganz, ganz großen Shoutout und danke an diese jungen Menschen, die den ganzen Tag mit so Sechser-Tragerl-Flaschen durch die Gegend gehen, weil du bekommst da immer Flights eingeschenkt. Du sitzt da, dann hast du so einen kleinen Zettel, da schreibst du drauf deine Tischnummer und Flight 47, dann zeigst du auf, dann kommt so ein junger Mensch, holt sich den Zettel, läuft in die Küche und bringt dir dann den Flight. Ein Flight besteht immer aus 4 bis 6 Weinen. Dann kommt der, schenkt dir das ein, du verkostest dann diesen Flight und dann hast du zum Beispiel, wenn wir jetzt sprechen über Pfalz, ja, und über den Ort Forst, da gibt es ja diverse Lagen und verschiedene Winzer, die alle die gleiche Lage zum Beispiel bewirtschaften und dann hast du halt 7-mal ein, nee, Blödsinn jetzt, 4-mal ein Kirchenstück vor dir oder
4-mal
ein Pechstein vor dir. Und dann kannst du das super miteinander vergleichen und dann hast du einen direkten Vergleich, welcher Winzer welche Qualität auf die Flasche gebracht hat. Und das ist schon echt eine coole Sache. Und ich habe dann in 2 Tagen gemeinsam mit dem Sascha Speicher von Meininger und mit dem Christoph Niklas.
Der war neben dir am Tisch, ne?
Ja, genau. Halt fast alles so durchverkauft. Also es waren schon so über 300 Weine an 2 Tagen.
Wie viele Flights waren das dann? 100 Flights?
Ja, einige Flights. So. Also man arbeitet sich da durch und man versucht halt schon, jede Region irgendwie abzukosten. Alles habe ich dann nicht mehr geschafft, beziehungsweise am Nachmittag hat man dann schon immer ein bisschen weniger Bock, weil man ja auch zwischendurch mal was schluckt. Ja, aber ich bin gespannt, wie sich der Jahrgang so entwickelt.
Krass, und das war jetzt 21, richtig?
Genau, also Rieslinge, Weißweine 21 und dann gab es, am Sonntag gibt es immer alles außer Riesling, also die Verkostung dauert 3 Tage, Sonntag, Montag, Dienstag. Und am Sonntag gibt es nur alles außer Riesling, also Grauburgunder, Weißburgunder, Chardonnay, Pinot Noir, also Spätburgunder. Und Montag, Dienstag gibt es dann alles. Und dann habe ich mich halt am Montag auf die Rieslinge gestürzt. Und wenn du dann so 170 Rieslinge in 5 Stunden durchverkostest, dann geht das dementsprechend auf den Zahnschmelz, wie du dir vorstellen kannst. Zähneputzen tut noch weh ein bisschen. Ja.
Kommt die Säure durch.
Hallöchen, genau so schaut es aus, Hallöchen.
Ja, geil.
Nee, aber was lustig ist, halt, man fragt sich dann immer so, weil wir ja schon öfter Leute aus dem VDP zu Gast hatten und auch mit der Theresa Olkus damals so gesprochen haben, man fragt sich dann schon teilweise so, warum sind jetzt gewisse Betriebe eigentlich im VDP und warum manche andere, die genau so eine gleiche Philosophie haben und wo ich finde, dass die Qualität teilweise nicht schlecht ist, sondern teilweise sogar besser als Betriebe, die beim VDP, warum sind welche im VDP und welche nicht im VDP? Nicht, wer bestimmt das? Und wie bewirbt man sich da oder kann man sich überhaupt bewerben und so weiter. Und ein Weingut, das ich sehr schätze und ich denke, das wäre auf jeden Fall ein Anwärter für den VDP, aber ich weiß gar nicht, ob die das überhaupt wollen, wäre das Weingut Wechsler aus Westhofen. Die Katharina, schon mal was davon gehört?
Noch nicht, aber ich habe gehört, wir hören heute was davon.
Wir werden heute was hören. Ja, ich freue mich sehr, weil ich habe da ja auch einmal die Lese mitgemacht, beziehungsweise diverse Tage der Lese. 2014, für den Jahrgang 2014 war das. Und das war richtig, ja, war spannend, war lustig. Und deshalb freue ich mich sehr, dass die beiden heute hier sind.
Ja, ich freue mich auch. Und du jetzt hier die hochoffizielle VDP-Bewerbung des Weinguts Wechslers ausgesprochen. Da bin ich auf jeden Fall gespannt.
Also bitte ran an die Buletten oder Weine.
Ja, herzlich willkommen bei Terroir Adiletten.
Katharina und Manu vom Weingut Wechsler. Hallöchen. Katharina, Manu, schön, dass ihr da seid. Wie war der Urlaub?
Traumhaft.
Ja, es war ein sehr abwechslungsreicher Roadtrip.
Wo war der denn?
Wir sind gestartet von Westhofen vor knapp 2 Wochen Richtung Hamburg, waren in Hamburg eine Nacht. Von dort aus sind wir weiter an die Nordsee, nach St. Peter-Ording, haben da
Spo.
Ja. SBO, genau, haben da Freunde besucht, gegessen.
Waren im Sölden Silber am Meer.
Ja,
nice. Ja, richtig nice.
Und dann ging es nach Kopenhagen. Und in Kopenhagen, was macht man da? Essen, trinken, Fahrradfahren.
Crazy essen?
Ja. Ja, also normal crazy, jetzt nicht super, super crazy Sterne.
Kein Geranium, kein Noma.
Nee.
Nein.
Mm-mm.
Die haben doch gerade das Top-1-Restaurant jetzt auch in Kopenhagen wieder, oder? Ist das nicht?
Ist wieder, ja, glaube ich, eins.
Geranium, ne?
Ja, genau. Geranium.
Aber da gibt es ja auch Nicht-Sterne-Essen, was ja mega gut ist. Ein paar Smörrebrötz gehen immer.
Ja, mega, mega Smörrebrötz. Und wir haben den Koch vom Geranium, haben wir dann später auf Bornholm beim Joggen gesehen. Das ist ja so ein mega Marathonläufer und der ist uns irgendwie da so, hey, den kenn ich.
Und du hast ihn direkt erkannt, oder was?
Ja, ich weiß auch, also Food-Leute kenne ich irgendwie so.
Ja, Kopenhagen weiter nach Schweden. Dort ein bisschen gearbeitet, bisschen Wein ausgeschenkt, bisschen Wein gezeigt, wieder lecker gegessen.
Ja.
Und dann rüber nach Bornholm und dort ins Kado, was eigentlich so der Mittelpunkt der Reise war. Und dann haben wir uns einfach noch ein paar Tage gegönnt, bevor wir dann hier nach Berlin gekommen sind, zu euch.
Abstecher. Ihr kommt direkt aus dem Urlaub.
Direkt und relaxed.
Ja. Urlaub abgebrochen für Terroir und Adiletten.
Das stimmt nicht. Das ist sich ganz gut ausgegangen mit dem Urlaub und der Aufnahme hier. Ja, nee, war.
Voll cool.
Morgen geht's heim, dann wird wieder geschafft. Dann geht's los Richtung Erde.
Der letzte Urlaubstag heute hier sozusagen. Ja, voll nice. Aber ich habe gehört, in Kopenhagen an den Weingläsern müssen sie noch arbeiten, habe ich mir sagen lassen. Oder wie sieht's aus?
Ja, wir haben erstaunlicherweise wenig geile Gläser bekommen. Also auch in Sterneläden gab es halt meistens mit dickem Stiel oder kurze Gläser, ganz viel so.
So Hanteln.
Ja, so, genau.
Krass.
So. Das könnte man durchaus noch ein bisschen, könnte man was hochsenden hier aus Österreich.
Also, ne? Naturweinstumpen, habt ihr gesagt.
Ja, das ist ja in Kopenhagen wirklich so, da begegnet einem ja fast überall Naturwein und wir haben geiles Zeug getrunken. Also mega Shoutout an Jan
Hugel
von Fiskebahn, der hat uns mega Flaschen gezeigt und auch da haben wir auch anständige Gläser bekommen. Aber ansonsten kriegst du halt viel by the glass, weiß, orange, rot. Und das sind meistens Gläser, die so ein bisschen das den Spaß vermissen lassen. So. Also vom Handgefühl, weißt du.
Aber ist das so, wenn wir uns mittlerweile alle an so mundgeblasene Bläser? Mundgeblasene Gläser.
Mundgeblasene Bläser, oder was?
So, zweite Folge. Lange Zunge. gewöhnt haben oder ist das einfach, weil, keine Ahnung, also.
Ich glaube, dass da oft die Glaskultur einfach noch nicht so angekommen ist und dass es mehr weniger Wert drauf gelegt wird. Und natürlich sind wir alle verwöhnt.
Ja. Ich habe halt einfach gern ein leichtes, filigranes Glas in der Hand. Ich finde es einfach sexy, weißt du, kannst du irgendwie, ja, das macht
ich finde, wenn man sich einmal dran gewöhnt hat, wenn man kein anderes mehr in der Hand hat.
Das ist korrekt, ja.
Cool. Jetzt haben wir auch einen Wein, den ich noch nicht so kenne. Passt vielleicht gut zum Thema Kopenhagen und so weiter.
Curly? Was steht drauf? Steht da drauf. Oha. Das habe ich ehrlich gesagt auch noch nicht gesehen auf dem Weinetikett. Sexy MF. Ich würde jetzt mal sagen. Weiß ich nicht, ob ich das sagen soll, aber.
Cloudy by Nature.
Also wenn es einer sagen kann, dann du,
sexy
Curly, oder?
Sexy Motherfucker, Cloudy by Nature. Ja, let's go, Alter. Ja, richtig nice.
Ja, wir haben unseren einzigen Rosé mitgebracht, um den mit euch zusammen zu trinken. Sexy MF. MF steht natürlich für Maria Felder, ein Spätburgunder-Klon. Und ja, wie ihr sehen könnt, unfiltriert, ohne Schwefel und bei uns in der Kategorie Cloudy by Nature, wo wir ja unsere Naturweine reinpacken und eine schöne Familie kreiert haben.
Ja, genau. Also wir wollten mit dem Wein jetzt nicht irgendwie polarisieren, sagen ja geil, sexy sells, whatever, sondern es ist tatsächlich so, schon so eine Inspo auch von Musik und Prince und Funk und ich habe das früher immer die Fässer im Keller immer mit den verschiedenen Klonen abgekürzt, ja, also MF war halt Maria Felder, GM, ne, Geisenheimer und so. Und ich habe immer bei MF, das ist mir immer halt der Prince Song so im Ohr gewesen. Und dann auf der Suche nach einem Namen halt für so einen Wein, ja, war das halt irgendwie da so. Und ja. Jetzt haben wir kurz überlegt, letztes Jahr, ob wir uns von dem Namen verabschieden, weil wir so ein bisschen uns anders neu strukturiert haben, was unsere Klassifikation betrifft. Und haben wir gemeint, ach, scheiß drauf, der Name passt und es ist einfach funky und wir wollen das so. Halt, Musik spielt halt eine Rolle bei uns, auch mit Wein. Und ja,
wir haben es ja eben gesehen.
Seit 2015, glaube ich, ja, 2016. Ja, haben wir ein bisschen ganze Beeren reingeworfen. Also wir pressen quasi den Spätburgunder, lassen eine kurze Meisterstandzeit auf der Presse, dann pressen wir den und dann kommt der in Gebinde und wird dann nochmal mit 15% handentrappten Beeren quasi versehen. Nice. So eine Art Kaviar dann oben drauf und dann hast du halt, das nennt sich interzellulare Gärung oder Maceration carbonique. Hast du schon mal erklärt?
Ja.
Hast du schon mal erklärt, ne? Ja, genau.
Ist aber jetzt hundertprozentig das Gleiche, oder?
Ja, gut, das eine ist das, was passiert.
Nein, weil das Thema gerade sehr oft besprochen wird, das ist jetzt nicht irgendwie eine Kritik oder was, aber ja. Es wird ja oft so erklärt, dass interzellulare Gärung gleich Maceration carbonique ist. Ist aber eigentlich nicht. Weil Maceration carbonique hast du immer ganz Bären in einem Drucktank, mehr oder weniger, und interzellulare Gärung hast du auch. Also sehe ich so, dass du ohne Maische.
Curly, Wein, das Wörterbuch.
Maische. Werden Beeren leicht angepresst, entsteht ein Gemisch aus Beerenschalen, Most und Kern, welches Maische genannt wird. Die Dauer, in der die Maische im Gärbehälter lagert, nennt man Maischestandzeit. Oha. Merkt euch das. Ein schönes Profiwort für Weinabende mit euren Kumpels. Bei Rotwein entscheidet der Maischekontakt unter anderem über die Farbe des Weines. Es gilt, je länger der Kontakt, desto intensiver der Rotton. Allgemein liegen Rotweine länger auf der Maische als Weißweine. Viele Weißweine haben zum Teil gar keinen Maischekontakt oder werden recht schnell von der Maische abgepresst, um ihre Frische zu bewahren.
Jede eigene Beere für sich quasi vergärt. Also das muss aber nicht unbedingt in einem Drucktank oder so passieren.
Nee. Das stimmt. Also wir machen auch, wir vergären auch ganze Trauben, also in keinem Drucktank, sondern in einem offenen Gebinde. Und aber was auf jeden Fall da unterm Strich bei rauskommt, ist halt echt ein krasses Aroma, ne? Und wenn wir holen die dann raus, die Beeren.
Pressen nochmal.
Pressen den Saft nochmal ab und geben das dann wieder dazu. Und deswegen ist ja auch so die Farbe etwas hochfarbiger. So.
Aber voll fresh. Voll nice. Auch so kühl, voll geil.
Ja. Einfach so leicht sexy, passt ja auch wieder so ein bisschen Reduktion, nicht? Hat schon so ein leichtes Schießpulverl, aber eine gute Frucht.
Ja, Frucht, das finde ich ist immer wichtig. Auch, ist auch, wir haben auch kein Problem und keine Angst vor Frucht. Frucht ist ja so ein bisschen so ein Schimpfwort und geworden. Aber meine Güte, wir machen halt. Wein wird halt auch aus Obst gemacht, ne? Und Trauben haben halt auch irgendwie Aroma. Und das ist, solange das nicht das Einzige ist, was ein Wein hat, ja, finde ich, darf ein Wein das auch haben. Ja, also.
Ist auch cool, wo kommen die Beeren, die Trauben her?
Die wachsen bei uns auf der Benn. Mhm. Genau, unserer Monopollage in Westhofen. Und da haben wir neben unserem, also haben wir neben Riesling, Weißburgunder, Scheurebe, auch Pinot. Ja. Aber der Mariafelder ist halt so ein bisschen als als Klon, sage ich mal, eher was man halt als Massenträger kennt. Ne? Das ist eher ein Klon, der so ein bisschen hoch im Ertrag ist und eher so ein bisschen im Vergleich zu anderen Spätburgunder-Klonen halt easy to handle. Ja? Pino ist ja immer eine Diva, fault schnell, ist kompakt und der ist halt eher so lockerbärig, große Bären, den kann man auch mal ein bisschen länger reifen lassen, wobei wir das bei dem Wein jetzt nicht machen, weil wir wollen es halt knackig und frisch und ja, holen es relativ früh halt rein, das hat jetzt 11,5 Alkohol, so und genau, deswegen ist der Mariafelder noch so ein Erbstück aus vergangenen Zeiten, von als ich den Betrieb von meinen Eltern übernommen habe, da wurden solche Klone angelegt. Mittlerweile haben wir ein bisschen unser Pinot-Portfolio etwas erweitert auch. Ja.
Kann den Wein nicht. Das ist jetzt arg. Ich dachte, den gibt es seit ein paar Jahren, aber seit 2015, der ist richtig Bestand für.
Ja. Okay. Mittlerweile machen wir auch um die 5000 Flaschen davon.
Okay.
Und ja, ich glaube, das ist ein Wein, mit dem man sich sowohl beschäftigen kann, aber auch einfach nur trinken kann. Je nachdem, wie man es gerade haben möchte. Und uns macht unheimlich viel Spaß und ist, glaube ich, der meistgetrunkene Wein bei uns von unseren eigenen. und deswegen haben wir ihn heute mitgebracht.
Ja. Ist, glaube ich, auch perfekt zu so einer, wie sagt man, Vesper.
Ja.
Oder? Das ist ein richtiger Jausenwein. Ne?
Geiler,
aber trotzdem mit Struktur, mit Frucht, Finesse, das ist echt leibend.
Geiler Wein zum Einstieg in die Folge auf jeden Fall.
Sehr gut. Wie seid ihr da drauf gekommen, dass ihr da so ein bisschen experimentiert mit ohne Schwefel und so weiter? Oder ist das einfach nur ein Versuch an sich?
Das hat tatsächlich, also wir sind bei den Cloudy by Nature Weinen sind wir, ja, sagt ja der Name, ist trüb. Wir sind da aber nicht dogmatisch und sagen, muss immer ohne Schwefel sein, aber wir meistens geben wir so Minimalschwefel, so 30 Milligramm oder so. Wobei bei dem Wein ist tatsächlich, habe ich es ausprobiert in der Vorprobe und der Wein braucht keinen Schwefel und es war einfach besser, war schöner ohne. Es hat ihm irgendwie so ein bisschen was genommen und der Wein ist ja stabil. Also der hat ja durch die Hefe und auch durch den Anteil an
auch durchs Tannin, ne?
Maische drin, ja, hast du ja schon auch eine andere Struktur und der braucht das nicht. Und im Zweifel, ja, ist es auch ein Wein, der halt auch getrunken wird, Junge, ne? Also den kannst du halt auch. Den soll ich halt auch, ne? Der läuft halt auch.
Ciao. Ja, sieht man schon, das wird nachgeschenkt.
Dann muss man nicht weglegen.
Cool. Also,
wir sind ja bei der ersten Folge, nicht wie ihr bei der zweiten Folge. Okay. Deswegen können wir darüber ruhig nochmal nachschenken, wenn ihr.
Wir hatten gerade Support, wir brauchen jetzt etwas Leichtes.
Ja.
Aber du hast gerade Prince Funk, habe ich gehört, und Musik spielt eine große Rolle. Wie, wo, was, warum?
Einfach als Inspiration und als irgendwie als ja für Weine, für wir haben einen anderen Wein, der heißt Fehlfarbe, ja. Gab's immer, oder die Band, die Punkband in den 80ern, Fehlfarben. Und immer, es gibt immer irgendwie so einen Link zu Musik und ja.
Lass dir auch was im Keller laufen.
Dann läuft meistens random Radio.
Ja, wir sind ganz klassische, echt SWR1 Baden-Württemberg-Hörer.
Krass, gut, ja.
Passt überhaupt nicht.
Ja, so schöne, keine Ahnung, Rock-Klassiker oder so Fleetwood Mac oder was halt da so durchläuft, ne? SWR1 Baden-Württemberg.
Ich finde so Klassiker auch immer.
Das ist immer beruhigend, falsch, ja.
Ja, voll. Genau.
Nein, aber wir hören beide viel Musik oder haben früher auch viel Musik gehört, kommen auch beide so ein bisschen aus der Hip-Hop-Richtung, ein bisschen Reggae-Einflüsse und klar, Funk liegt da nicht allzu weit von weg und ich finde der Wein, wenn man an den Song von Prince denkt und an den Funk, ja, finde immer auch gut was wieder,
ja, voll.
Was in der Flasche ist. Ja.
Er pfeift auf jeden Fall, würde ich sagen.
Ja, schmeckt mir auch gut. Ja, vor allen Dingen jetzt nach der kleinen Fahrradtour hierher durch Berlin. Kurz mal ein bisschen auftanken.
Nice, hergebiked, geht ja gut hier in Soran.
Ja, wir haben Räder auf dem Bus mit dabei und dann sind wir jetzt immer hergebiked.
Ach geil, das ist nice.
Ja.
Was ist sonst bei euch? Was läuft? Was ist die letzten Jahre passiert? Ich habe das Weingut die letzten Jahre weniger verfolgt, keine Ahnung warum eigentlich, aber ihr seid aus Westhofen, habt insgesamt wie viel Hektar mittlerweile?
Knapp 18.
Also 18 Hektar?
Ja.
Großteils Riesling?
Mhm, ja, wir haben ordentlich aufgeholt mit dem Rieslinganteil. Wir haben viel anderes rausgerissen und Riesling angelegt und Pinot.
Was habt ihr denn verbannt?
Oh, du, wir sind in den letzten Zügen an der Huxelrebe dran, ja. Huxel verschwindet, das ist so eine Rebsorte, die bei uns, als ich angefangen habe, Wein zu machen, hat man fast über 2 Hektar Huxel.
Das habe ich noch nie gehört.
Ja, nix verpasst. Also alles hatte seine Zeit. Ja. Die Huxelrebe hatte ihre Zeit in den 60er, 70er, 80er Jahren, so letztes Jahr. Aber die kommt einfach mit dem Klimawandel nicht mehr klar. Und das ist so eine sehr früh reifende Rebsorte. Solche Trauben, also wirklich huge. Ja.
Riesen-Oschis.
Riesen-Oschis. Wir haben jetzt die letzte Anlage, die wir haben, die ist jetzt, ich glaube, 85 angelegt, 86 nach dem, die trägt immer noch. Also
ohne Ende, ja.
Es gibt sogar Huxelstöcke, die sich zu Tode getragen haben, ja. Hey, weil die einfach so wüchsig und so, ja, so viel Ertrag halt haben.
Zusammengebrochen unter ihrer eigenen Frucht, sozusagen.
Genau.
Krass.
Ja.
Ja. Huxel raus. Und
Kerner
raus. Ja.
Rubinett, Neronett haben wir raus.
Farbrebsorten. Ja.
Portugieser haben wir uns auch verabschiedet. Ja.
Viele Überbleibsel.
Und wie versteht es überhaupt da war, ja. Mal wundert man sich. Ja,
und ich darf ich kurz fragen, wie ist es dann, wenn man sagt, okay, wir haben jetzt 2 Hektar Huxel gehabt und die reißen wir jetzt raus. Jetzt machen wir da Riesling hin. Nimmt man dann, geht man dann in den Rebenladen oder auf eBay oder wie? Erklär das mal nochmal kurz bitte. Ich weiß, wir haben schon öfter darüber geredet, aber ich
finde nee, alles gut.
Es gibt Rebschulen.
Und dann kann man da wirklich sagen, aussuchen? Oder gibt's
genau, es gibt verschiedene Klone. Und dann hat man eigentlich eine Vorstellung, wo man hin möchte, was man auf, ja, was man anlegen möchte. Und dann versucht man, das Material zu bekommen. Ist nicht immer einfach und manchmal auch mit Vorlaufzeiten verbunden. Aber dann gehst du zur Rebschule, suchst dir das aus und dann bekommst du das geliefert und dann wird es gesetzt. Ja.
Und da gibt es auch, gibt's auch Unterschiede dann zwischen. Ich nehme jetzt die Basic-Rebe oder ich nehme
ja.
die
ja, klar, natürlich.
Grün-Rebe
ja.
oder wie ist.
Ja klar, gerade beim Pinot hast du halt eine wahnsinnige Diversität an genetischen Materialien. Ja. Wir haben jetzt zum Beispiel dieses Jahr auch was umveredelt auf der Ben, also ältere Rebstöcke, so 25 Jahre alt, Rubinett, Neronett, Farbrebsorte. Braucht kein Mensch. Ja.
Aber Anlage stand top
da. Anlage war gut.
20 Jahre alt ungefähr. Ja.
Und wir haben das umveredelt, quasi jetzt eine andere Rebsorte aufgepfropft.
Auf Pinot und Riesling.
Und da haben wir dann tatsächlich auch eigenes Material geschnitten aus eigenen Weinbergen oder auch von anderen Winzern. Und da kommst du natürlich auch an genetisches Material, das hochinteressant ist, was man jetzt von der Rebschule nicht unbedingt kriegt. Ne?
Und das vermischt sich das dann, wenn man jetzt was aufpropft, ja, ist es dann so, dass es trotzdem dann die reine aufgepropfte Rebe ist?
Ja.
Und also das unten ist dann wirklich sozusagen nur die Basics und die vermischen sich dann auch nicht, also kein Neronett, Pinot.
Mit einem Rosé dann, ne?
Ja.
Das wäre ja crazy, oder?
Das ist hochinteressant. Du hast quasi, du hast das Auge der Rebsorte, wo du möchtest, und das wird implantiert und aus dem Auge entsteht quasi der neue Trieb, was später mal dann auch der Stock wird und mit reiner Genetik.
Okay.
Genetik, ja.
War krass interessant.
Ja, es ist unfassbar spannend, das zu verfolgen. Ja.
Da muss man auch überlegen, welche Rebsorte man nebeneinander setzt, dass die sich nicht irgendwie, ist das egal, oder?
Nee, nein, das ist egal.
Das musst du nicht eigentlich, also da gibt es jetzt keine Unverträglichkeiten.
Genau.
So.
Der Pinot verträgt sich nicht mit dem Neronett. Niemand.
Nee, so ist es nicht.
Okay.
Ja, aber wir waren eigentlich bei uns, ne? Bei der Frage von Willi.
Stimmt, was passiert ist. So.
Ja, genau.
18 Hektar Rieslinganteil.
18 Hektar
so,
Riesling, der Pino, das hat ja alles gepasst, alles gut.
Gut.
Wo fangen wir an?
Früh Schaß weg, früh neues Gutes dazu.
Ja,
dann
genau.
Bist du nicht mehr ewige Gutsriesling-Cup-Gewinnerin, sondern
stimmt,
ernst zu nehmen. Ja, so haben wir uns kennengelernt. Ne?
Ja,
da war Gutsriesling-Cup bei Martin Zwick im Wohnzimmer in der Wohnung in Charlottenburg. Geil.
Gut,
und dann plötzlich war Wechsler in Berlin in aller Munde. Also ich erzähle das jetzt aus meiner Sicht, korrigiere, wenn man es anders ist. Das war 12, 13?
Ja, sowas rum, ja.
So ein Jahrgang war das.
Ja.
Und dann plötzlich so, ja, und die hat ja auch Kirchspiel und auch eine Monopollage und so weiter und so fort und total schöne Etiketten. Und dann plötzlich war das so irgendwie, und dann wurde es ja immer ernster und ernster und die Weine sind ja auch immer ernster geworden. Und als ich gerade vorher dieses Kirchspiel verkostet habe, was wir aufgemacht haben, dann muss ich sagen, ist das mehr als ernst geworden. Ne? Also ist ja wirklich,
was heißt ernst?
Ernst ist von der Qualität sehr hoch.
Okay.
Für uns einer ernst. Und ja, dann ist so die Sache, was der Curly vielleicht später fragen wird, also warum da immer noch kein Adler auf der Flasche ist, wahrscheinlich. Oder ob es da andere Gründe gibt, aber das besprechen wir später.
Da ist doch ein Adler drauf, ein halber. Aber, hier
aber ihr seid jetzt auch Bio.
Ja, ja, genau.
Seit wann? Vielleicht kann man mit 17 anfangen. Also weil 17 hat die Bio-Umstellung quasi begonnen. Okay, die super. Idee mit der Möglichkeit, dass Katharina da den Betrieb übernommen hat. Zwar noch vor meiner Zeit und Vater raus, Katharina auch in den Büchern offiziell. Und 17 war ich das erste Jahr, wo Investitionen getätigt werden konnte, wo wirklich der Betrieb in voller Verantwortung da war, wo nichts mehr, kein Fasswein mehr vom Vater da war, sondern wirklich 100% Fokus und dann direkt die Bio-Umstellung angegangen, die dann jetzt mit 21 das erste Mal dann auch auf der Flasche stehen darf.
Hast du das mit angetrieben?
Bio.
Ja.
Nämlich gab es da noch nicht. Seit 2 Jahren gibt es mich, Investor.
Okay.
Ja, genau. Ja.
Wo kommst du her?
Aus Stuttgart.
Ah, so wie Curly.
Genau.
Ich aus Stuttgart. Ich wollte
gerade sagen, ich würde kommen. What?
Ja, fast halt.
Ja.
Nein, ich bin in Stuttgart geboren und bin dann vor 2 Jahren aufs Weingut gekommen. Ja.
Aufs Weingut gekommen und nicht mehr gegangen.
Dann. Nicht mehr gegangen. Ja. Was dem ganzen Ding ja saugut tut, nicht?
Ja, das macht schon viel Spaß mit Manu zusammen. Sehr viel Spaß. Und ja, und genau, das machen wir jetzt auch seit diesem Jahr so richtig zusammen. Und das gibt mir natürlich auch eine ganz andere Möglichkeit, mich auf das zu konzentrieren, was ich eigentlich, also ja, machen möchte. Und das ist halt Weinberg und Keller. Und ja, und wir uns da so ein bisschen aufteilen. Also natürlich jeder alles macht, aber wir sind immer noch ein super kleiner Familienbetrieb. Relativ ja wenig Mitarbeiter, super kleines Team. Und ja, das macht Spaß. Aber ja, wir
außerdem
haben schon,
ist es auch immer gut, so eine zweite Meinung zu haben, nicht? Und ja, sich auszutauschen, über Sachen mal nachzudenken oder ja, wenn man sich irgendwo mal verrannt hat, dass ein anderer sagt, hey, so und so.
Ja, und ich weiß ja selber, wie das ist, weißt du? Das ist ja bei mir noch gar nicht so lange her. Vor 10, 11 Jahren bin ich ja auch quasi Quereinsteigerin in das Weingut gewesen, weil ich ja auch was anderes gemacht habe vorher. Und
du warst beim Fernsehen, oder?
Ich war hier in Berlin, ja.
Echt?
Ja, ich habe quasi für eine Fernsehredaktion gearbeitet. Ich habe ja seit paar Monate gearbeitet und dann bei einer Produktionsfirma. Und was? Dann 2009 irgendwie komplett so, ja, Ende 2008 schon so, als das hier losging mit Medienkrise und alle sind weg und alle sind durchgedreht. Irgendwie gemerkt, so ich kann das, ich sehe da keine Zukunft in dem Business und ich möchte kein Boulevardfernsehen machen. Und habe mich dann so ein bisschen rausgezogen, klein paar Monate
off,
hier in Berlin. Hab's Leben genossen, aber bin dann irgendwie gemerkt, auf einmal habe ich so einen ganz anderen Wake-up-Call gehabt und gemerkt auf einmal, dass mir das die Heimat oder das elterliche Weingut halt doch nicht am Arsch vorbeigeht, wie man so schön gesagt hat. Und das hat mich irgendwie gemerkt, so dass ich eine Verbindung zu dem habe, wie ich aufgewachsen bin, was ich da habe, was da seit Generationen weitergetragen wird. Und das Weingut wäre halt so nicht weitergeführt worden. Also okay, da wollte von meinen Geschwistern wollte das niemand machen und ich eh nicht. Ich war die Jüngste und so, war sofort eigentlich weg nach der Schule und wollte niemals nach Westhofen ziehen. Also es war unvorstellbar. Und dann habe ich gemerkt, okay, ich glaube, da ist was man, woran man arbeiten kann, wenn man da irgendwie was reinsteckt. Und dann habe ich Berlin abgebrochen. Also es gab ja nichts, was mich hier hielt, ja, und hatte irgendwie das Gefühl, so, okay, ich fange nochmal ganz von vorne an, habe nochmal eine Schule dann besucht, eine Winzerausbildung gemacht, ja, und angefangen, meine ersten Weine zu vergären, muss man sagen. Da war noch wenig Plan am Anfang da und diese Phase dann, die du beschrieben hast, Willi, mit dem, da war halt jemand Neues da und es war halt vielleicht auch, ich denke, unsere Etiketten und unser ganzes Design, Marketing war da auch echt noch nicht so, also ein weißes Etikett, sehr clean, sehr, sehr geradlinig. Das gab es damals noch nicht so häufig, also aus Deutschland. Und dann halt das Thema Winzerin, Quereinsteigerin, so, ja, das wurde dann natürlich auch
bei Klaus-Peter Keller gelernt.
Ja.
Ja, so, ja.
Das wird natürlich liebend gern, natürlich wurde es aufgegriffen. Ja. Für
auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite ist dann natürlich auch immer viel so, ja, was ist da wirklich los?
Genau,
man,
genau.
Richtig. Hat man auch wahnsinnig viel Gegenwind. Ne?
Warum? Ja. Weil der
ja, weil du nicht ernst genommen wirst. Mhm. Also wir sind ja doch in einer Branche, so ein bisschen einer alten weißen Männerwelt, wo halt Frauen, die dann plötzlich daherkommen und sauguten Wein machen, ohne irgendeinen super Bingo-Bongo-Background, ist es dann wahrscheinlich schwierig. Und dann wirst du halt so belächelt und dann, ja, das war jetzt der eine Jahrgang, baba. Aber es war dann sehr schnell still mit Lachen, weil es ging ja wahnsinnig positiv weiter. Ich meine, es war 16er Bombenjahrgang, 14 habe ich gelesen übrigens, war bombastisch.
Willi hat kurz im Herbst mitgeholfen und ich weiß heute noch so, Willi ist durch den Weinberg und sagt, ich bin der Botrytis-Kommissar. Ja. Da wird keine Botrytis rein und es war auch so. Und 14 ist mega, also ist richtig mega. Wir haben es... vor kurzem auf dem Riesling-Symposium haben wir es gehabt und zwar, es hat, wenn ich sagen, hat echt viel weggehauen, sowas, was es so gab. Bin ich echt ganz stolz drauf. Nee, und das ist so, weißt du, das ist genau das Thema ernsthaft, wie, weil man natürlich merkt, man wird so ein bisschen nicht belächelt, aber du kommst halt dann in Strukturen zurück, in eine Branche zurück, mit der hatte ich nichts zu tun, weil meine Eltern waren halt mehr so Traubenproduzenten und diese ganze Winzer-Elite-Winzer-Gemeinschaft, ja. Die sind natürlich super interessiert erstmal an dir und denken so, ah, okay, die hat Potenzial mit Lagen und Moorstein und Kirschspiel und so und Bänden, mal gucken. Aber du musst dir da halt da schon deinen Respekt irgendwie auch kriegen. Und mir war das sehr wichtig, eben nicht als so ein One-Hit-Wonder irgendwie belächelt zu werden, die einmal den Gutsriesling Cup gewinnt und dann ein, zwei Paletten ans Adlon verkauft, ja. sondern halt auch irgendwie so ernst genommen wird, ja. Und das war mir, und da bin ich halt dann in den letzten Jahren dann schon sehr. Habe ich schon dann sehr daran gearbeitet.
Und du hast ja immer Idee gehabt, wie die Weine schmecken sollen. Ne? Also es war einer so, okay, wie mache ich Wein, damit ich möglichst vielen Deutschen gefalle? Oder damit der Wein sehr vielen Deutschen gefällt, sondern du hast ja schon deine eigene Idee gehabt, wie soll der Wein schmecken und was habe ich vor mit den Weinbergen und mit den Weingärten?
Auf jeden Fall. Das ist auch das Wichtigste, was du lernen musst als Winzer, dass du die Idee hast, was du, ja, wie es schmecken soll und was du, ja, Stil, ne, deinen eigenen Stil findest.
Weil es ist ja auf der einen Seite natürlich ein großer Segen, solche Lagen zu haben, wie Kirschspiel, Moorstein, Ben. Auf der anderen Seite ist es halt auch immer so, du wirst halt immer verglichen mit Wittmann, mit Keller. Und es ist dann halt auch immer nicht super leicht, da zu bestehen oder nicht zu bestehen, weil es ist eine andere Stilrichtung und so weiter. Aber du wirst halt immer an dem bemessen, was du hast. Ne? Und wenn du in einem Flight neben Keller und Wittmann stehst, sitzen halt da, weiß ich nicht, so und so viele Sakko-Träger, die von Haus aus sagen, naja, Keller ist sowieso das Beste, dann Wittmann, aber das andere ist halt, ja, hat vielleicht so ein bisschen Potenzial oder nicht, aber wenn du es dann einmal blind servierst und der ist vielleicht vorn, schaut die Sache halt anders aus. Ne?
Ja. Ja,
voll, verstehe ich. Aber es hat so eine Etikettensache, wenn man schon so verbunden ist mit der Marke oder halt, oder was heißt verbunden, aber wenn man halt schon weiß, okay, das schmeckt mir oft, dann ist es natürlich immer schwer, daneben zu bestehen, so, weil man halt irgendwie so ein unterbewusstes Vorurteil hat, so.
Aber jetzt, was wir jetzt zum Beispiel im Glas haben, ist ein Kirschspiel 17, oder hast du gerade eingeschenkt?
Mhm, ist ja bombastisch gut.
Und ich glaube, das haben wir gerade im Late Release jetzt draußen noch die letzten Flaschen, also Late Release heißt, wir nehmen nach ungefähr anderthalb Jahren die Lagen vom Markt ab Hof und bringen sie dann wieder raus, wenn wir denken, dass es gerade pfeift. Und ja, 17 pfeift, glaube ich, und haben wir heute mitgebracht. Ja.
So ein mega Gerbstoff, überhaupt keine kitschige Frucht oder was, so leichte Rauchigkeit in der Nase. Supersäure. Hat auch nur 12,5 Volumensprozent, nicht unbedingt hoch für den Jahrgang, weil es doch ein warmer Jahrgang war, 17. Mhm.
Ja, wir hatten ja, da in Westhofen hat es am 25. August, hatten wir den stärksten Hagel seit fast 30 Jahren. Also, und da hat es.
Bei 17.
Mhm. 25. August kannst du dir vorstellen, also da sind die Trauben schon weich, ne? Und je nachdem, wie früh die Lage halt ist, ne? Das bedeutet halt, die Trauben sind die Beeren sind aufgeplatzt. Und dann fängt halt sofort, siehst du ja, das wird dann braun, ne? Das oxidiert dann, das wird die Beeren, die nicht aufgeplatzt waren, waren wie in so einem Schock, ja, die haben dann so eine Schockreife, die bauen dann auf einmal irgendwie also Zucker auf, aber Gerbstoff ohne Ende und du musstest halt wirklich extrem viel rausschneiden und der Hagel kam, wie halt immer so das schlechte Wetter bei uns so von Westen kommt. Und das Kirschspiel ist zum, also Moorstein und Ben ist ein Südhang, also die hat es halt voll getroffen so von der einen Seite. Und das Kirschspiel ist so ein bisschen südwestlich geneigt, ja. Und irgendwie hat man da Glück und da ist der Hagel halt so drüber gezogen und es waren nur so minimale Schäden und das war halt so der Lichtblick so, ja, weil es war echt heftig, wenn du stehst halt erstmal da und denkst so, wenn du sowas noch nie erlebt hast, wenn du so, und ich habe gerade an dem Tag, als der Hagel kam, den Betrieb übernommen. Also wir saßen mittags beim Notar.
Im Grunde ist es der Schicksal, ne? Das war beim Notar unterschrieben.
Es war sau heiß.
Okay, ich unterschreibe doch nicht.
Nein, es war erst unterschrieben und dann kommt der Anruf aus Westhofen. Nee, du warst schon beim Kai Schätzel zum Shampoos anstoßen. Ja. Und dann kommt der Anruf, hier zu Hagels gerade alles.
Ich habe die ersten Videos gesehen, die kamen so per WhatsApp. Ich habe gerade, Alter, da ist so ein Sturzbach irgendwie, die vor bei uns vom Weingut die Straße runtergekommen. Und ich so, okay, what the fuck, was will mir das Schicksal jetzt gerade sagen? Ja, entweder so ist es jetzt gerade ein reinigendes, katharsisches Ereignis. Weißt du, dass du sagst, okay.
Schlechter kann es nicht werden.
Na, so ist okay, so jetzt fängst du halt einfach mal an. Und
nochmal Reset kurz.
Wow. Ja, ne, ja. Eigentlich war es ein...
Ja, ich sehe das was heute eher als reinigend und
Vollgas. Und heute haben wir es im Glas.
Aber dass das dabei rauskommen ist, ist
mega.
Wie gesagt, Kirschspiel wurde verschont,
aber auch der Moorstein ist auch gut. Ja. Aber wir haben das Beste draus.
Ruft man dann erstmal so Kollegen an, ältere Winzer oder erfahrenere Winzer und Winzerinnen und sagt so, yo, was mache ich jetzt oder wie?
Das Schöne oder das Verbindende und Versöhnende ist ja, dass du halt im Grunde, du sitzt ja mit den Kollegen im selben Boot. Ich erinnere mich, dass ich einen Tag mit Philipp Wittmann, ich war ja nicht mal in Westhofen, ja, und ich konnte halt auch nicht mehr fahren. Wir hatten schon ordentlich gefeiert, angestoßen und so. Und ich so, okay, ich komme halt nicht mehr heim. Ja. Und dann schickte Philipp mir irgendwie so ein paar Bilder halt vom Moorstein, ja, wie die aufgeplatzten Trauben und so scheiße.
Will ich nicht sehen, ne?
Das hat halt auch dann, ich glaube, 50 Liter geregnet und manche Winzer haben dann angefangen, vor lauter Panik am nächsten Tag den Vollernter rauszuholen und einfach alles abzulesen, was halt ging. Aber der Boden war so, der war wie Wackelpudding. Da ist so viel Regen gefallen und hast du dann halt die Böden zusammengefahren, ja. Und das war halt wirklich so, okay, du musst Geduld haben, du musst jetzt ein bisschen abwarten, ein bisschen vertrauen, weil es wird dann auch super heiß danach und viel ist halt auch abgetrocknet, aber so diese Geduld zu haben, zu sagen, ich drehe jetzt nicht gleich komplett am Rad und mache irgendeine Übersprungshandlung und ja, so das musst halt lernen. Ne?
Oder? Wenn man das dann alles direkt erntet, also zu einem früheren Zeitpunkt als eigentlich vorgesehen, dann ist es noch nicht reif, kann man es überhaupt benutzen oder was macht man dann?
Burgunder, weißt du, machst ein bisschen Zucker drauf. Da kannst du ein bisschen entsäuern oder ich weiß nicht, was wir da sagen.
Das verbotene Wort, Vollernte.
Nein, im Grunde brauchst du Geduld.
Hallo, wir kommen aus Rheinhessen.
Da geht gar nicht anders.
Im Grunde brauchst du Geduld und dann zum richtigen Zeitpunkt reingehen und alles, was nicht super gesund ist, rausschneiden, auch wenn es quasi fast handentraben im Weinberg ist und daraus dann das Beste machen. Und das haben wir auch vom Moorstein gemacht, haben andere Kollegen gemacht. Und wenn man jetzt 17 trinkt, gibt es zwar wenig, aber das, was da ist, ist fein.
Du musst schon sagen, was sind deine wichtigsten Weinberge und welche Weine brauchst du vielleicht auch, um einfach Existenz zu sichern. Und das ist deswegen wurde vielleicht auch dann die Entscheidung von manchen Kollegen getroffen, so bevor ich gar nichts ernte, ja. Weißt du?
Das ist ja dann, glaube ich, oft so, was auch übersehen wird von so enthusiastischen Weintrinkern, dass die immer nur, also das natürlich muss man die Qualität sehen und wie gearbeitet wird, aber dass manchmal da wirklich oder bei jeder Familie auch eine Existenz dahinter hängt, das sieht man dann, glaube ich, oft gar nicht so. Ne? Also das wird einem erst bewusst, wenn man darüber redet, dass man sagt, okay, ich musste da jetzt was tun, weil ansonsten hätte ich dann vielleicht nichts zum Fressen gehabt, das jetzt blöd gesagt, aber wenn es dann mal so eine Ernte komplett verhunzt, ist das schon ziemlich bedrohlich.
Schwierig, ja, klar.
Aber gut, das ist...
So schlimm war es ja nicht.
So schlimm war es ja nicht und ja.
Brauchen wir nicht drüber reden, das ist nämlich sehr gut.
Ja, cheers auf das.
Yes. Cheers.
Okay. Lassen die Glocken
läuten. Ja, und Kirschspiel ist halt auch, muss ich sagen, für mich die Lieblingslage von unseren Lagenweinen, weil das Kirschspiel halt so, dass er diese unglaubliche Strahlkraft hat und so eine Eleganz und so eine kräutrige Würze und das so für mich so, das so gerade einfach immer so immer brillant da irgendwie steht und der Moorstein halt oft so das tiefe, ja, fast so ein bisschen maskulinere und das Kirschspiel ist für mich immer super feminin und ich kann da, ich kann mich da jedes Jahr halt irgendwie, es ist so, der Weinberg ist so krass und so stark und dieses, das kommt halt immer jedes Jahr durch, weißt du, und das ist halt, wo wir halt mit Terroir halt arbeiten wollen, das halt, das da in die Tiefe zu gehen und das herauszuarbeiten und da mehr halt, ja, einfach die Lage halt rauszukitzeln und das ist, glaube ich, eine Entwicklung, die wir halt im letzten Jahr halt viel, ja, fokussierter halt gegangen sind als am Anfang, weißt
du. Wir haben ja auch die Möglichkeit, beim Kirschspiel jetzt irgendwie mehrfach reinzugehen, also dadurch, dass wir mehrere Weinberge oder mehrere Parzellen besitzen. Ja, einfach auch, was haben wir, 8 bis 10 Lesedurchgänge, die dann separat ausgebaut werden und so weiter. Und dann quasi geht ein kleiner Teil in Gutswein, dass man da schon Identität schafft und auf das, was kommen kann, vorbereitet. Und unser Ortswein ist 100% auch aus dem Kirschspiel, aus den jüngeren Anlagen und dann wirklich nur die Partien, die wirklich uns am besten gefallen, kommen dann ins Kirschspiel, so wie wir es jetzt trinken.
Und wie sind die denn irgendwie beschriftet oder merkt ihr, wie das alles, ja, wenn klar, ihr 10, ja, 12 verschiedene
Vorlese
habt,
rechts, Vorlese links, so Vorlese Mitte, Hauptlese, ja.
Und liegt es dann, sind die alle dann natürlich an unterschiedlichen Lagen am Berg, weil sie verschiedene Sonne kriegen, weil es andere Reben sind, das, daran liegt das wahrscheinlich, ja, oder die Unterschied?
Ja, nicht nur, also es gibt ja, Bereiche im Weinberg, wie der rechte Teil ist zum Beispiel sandiger als, ja, der linke, genau, Teil. Links ist sandiger als rechts, genau.
Rechts, genau, ist kalkiger.
Ja, dann gibt es eine Vorlese, ein bisschen, wo säurebetonter ist, eine Hauptlese, wo ein bisschen mehr Frucht durchkommt und so weiter und so fort. Und dann hast du deine Bausteine im Keller. Ja.
Oder du triffst halt ganz individuell halt auch die Entscheidung, was will ich eigentlich jetzt abschneiden? Ne? Suche ich jetzt das, was gerade perfekt reif ist, oder schneide ich das raus, was gerade so irgendwie, ne, negativ, also negativ vorlese. Und es ist jedes Jahr halt, es ist mega Pokern, weil du halt immer, also wenn du den Fehler machst und du schneidest immer nur das raus, was gerade nicht geil ist, dann hast du am Ende auch nichts Geiles. Dann hast du nur schlecht, also, ne, immer schlecht, schlecht, das ist schlecht, raus, raus, raus. Das funktioniert dann nicht. Sondern du musst, wenn du gestaffelt liest, musst du halt auch ja, auch
das
mal
Gute gut werden lassen.
Das Gute gut werden lassen und auch mal das Gute früher abschneiden. Weil, also die Erfahrung, die wir in den letzten Jahren gemacht haben, sind, dass gerade die Vorlesepartien, das, wo es noch so ein bisschen höher in der Säure ist, weniger Alkohol hat, dass das oftmals die präziseren Weine sind im als Baustein, also die wertvolleren Bausteine, ja, gerade für unser Kirschspiel. Also die Hauptlese des, ne, wo man sagt, geil, ein bisschen Öxle mal 92, 93 Grad oder so, ja, fürs große Gewächs. das ist meistens das, was eigentlich nicht so gut schmeckt, aber wo du natürlich auch, für, wenn du so einen Wein dir vorstellst und machst, auch diese Partien brauchst, aber das, die Feinheit und das Rückgrat gibt halt oftmals die Vorlese oder die früher gelesenen Partien.
Verstehe, ja.
Also zumindest für, ja, zumindest für unsere Vorstellung, wie wir Wein machen wollen, ja.
Hat dann sozusagen mehrere Bausteine, wie du sagst, aus denen du dann das Gewünschte zusammenbauen kannst, sozusagen. Und kannst auch darauf zurückgreifen, wenn du denkst, es braucht noch mehr Säure betont, dann mache ich eher die Vorlese, weil die halt mehr Säure hatte, und mache dann nicht die alten, die Trauben, die länger hingen, rein. Okay, ja, interessant.
Du kannst dir auch ein bisschen wie beim Kochen vorstellen. Ne? Mhm. Du greifst auf verschiedene Zutaten zurück, um nachher ein Gericht oder Aroma zu bekommen, auf das du hin willst. Ne?
Ja, voll.
Und solche Bausteine hast du dann, oder wir haben das Glück, das zu haben. Das geht nicht in jedem Weinberg und geht nicht mit jedem Wein. Aber im Kirschspiel geht's.
Und wie groß ist das Kirschspiel so, dass wir, wenn man da so viele Lagen hat?
50 Hektar ist, glaube ich, Gesamtkirschspiel. Und wir haben 1,6.
Ja, sowas, fast 2.
1,6, ja, ja, fast 2, ja.
Aber an verschiedenen Positionen.
Also nicht in zusammenhängendes Stück.
Ja.
Nee. Okay.
Ja.
Nee, wir haben auch, wir haben uns jetzt auch letztes Jahr, vorletztes Jahr von unserer geliebten Scheurebe vom Kirschspiel getrennt.
Curly, Wein, das Wörterbuch.
Scheurebe. Die Scheurebe ist eine Kreuzung von Riesling und Bukett-Traube. Gezüchtet wurde sie von Georg Scheu. Oha, daher also auch der Name. Im Jahr 1916 in der Landesaltstadt für Rebenzüchtung in Alsey. Dass der Scheurebe Riesling und die Bukett-Traube, lol, was für ein Name, zugrunde liegen, ist erst seit 2012 durch eine DNA-Analyse bekannt. Zuvor wurde fälschlich davon ausgegangen, dass Riesling und Silvaner miteinander gekreuzt wurden. Ein bisschen Silvaner ist trotzdem in der Scheurebe, denn auch die Bukett-Traube ist eine Kreuzung. Und zwar aus Trollinger und Silvaner. Oha, das nenne ich mal einen komplizierten Stammbaum.
Das war, ja, wir hatten so eine alte Scheurebeanlage von 74 und so. Und es war mit Plastikstickeln, also richtig, es war ein Schandfleck in der Landschaft. So.
Aber also, die Reben waren großartig.
Die Reben waren großartig.
Waren großartig, ja.
Und halt super eng gewachsen. Wir haben mega geile Scheurebe draus gemacht. Aber es ist halt einfach so best Grand Cru-Part mit mega viel Kalk. Und wir haben gesagt, wir müssen kurz am Überlegen, ob wir Blaufränkisch
ins Kirchspiel setzen.
Und
da hätte erst Berater kommen müssen.
Ja,
Willi, wir haben schon angefragt, Klone. Ja.
Das Thema Blaufränkisch ist definitiv noch im Gespräch, aber nicht im Kirchspiel. Aber woanders.
Achso, klar, du bist Stuttgarter, Lemberger Profi.
Ja, ich wollte Lemberger mitbringen und Blaufränkisch wird es werden, aber nicht im Kirchspiel, sondern auf der Ben. Ja. Nächstes Jahr. Ja.
Aber wir haben die Scheurebe leider haben wir uns verabschiedet und jetzt auch Riesling gesetzt. Also wir sind jetzt bei knapp 2 Hektar Riesling im Kirchspiel und es wird super. Also ich freue mich so auf die nächsten Jahre. Das wird nochmal ganz anders. Von der Genetik. Wir haben schöne Genetik aus von der Mosel, von der Saar. Coole Sachen. Also,
Curly, wir sind richtige Influencer. Alle machen jetzt Kabinett und Blaufränkisch. Total super.
Curly Kabi kommt auf jeden Fall.
Curly Kabi kommt.
Wir haben tatsächlich letztes Jahr 21 auch unseren ersten Kabi gemacht. Wobei, wir stimmen einmal, Willi, Ben 14, Cordo-Kabi gab es auch mal. Aber wir haben den ersten richtig ernsthaften Kabi haben wir letztes Jahr vom Kirchspiel gemacht, weil es 21 einfach, das war ein Kabi-Jahr. Und
habe ich extra in der Freundschaft gelassen, mein Freund, damit du heute mal keinen Kabinett bekommst.
Ja, nice.
Können wir dann später noch trinken.
Den hole ich mir ab, das glaube ich aber.
Es geht Schlag auf Schlag und es gibt auch noch Zusätzliches. Weil es mir gerade echt gut schmeckt. Ne?
Schön.
Passt ja, oder? Der Zug ist da.
Ja.
Der Wein läuft. Übrigens, ich wollte heute unbedingt eine Flasche mitnehmen, den 16er Ogau Weiß. Den habt ihr euch ja gewünscht. Tatsächlich habe ich die letzte Flasche, die ich besaß, mit dem Christoph Ellinghaus getrunken. Shoutouts.
Den treffen wir heute Abend.
Mit dem habe ich immer gern Ogau getrunken. Der war mal vor kurzem in der Bar und dann dachte ich, ich mache ihm was auf. Und dann haben wir echt die letzte, weil ich habe da was nachgekauft, weil mir die 16er so gut geschmeckt haben.
Ja, das war unfassbar.
Und rot habe ich noch ein bisschen was, aber die weißen waren ratzifatzi weg.
Auch. Wir haben auch bei uns im Keller gesucht, aber
wir haben auch aus Versehen die letzte getrunken.
Ja, sowas, wenn es gut ist, geht sowas schnell.
Ja, man übersieht es dann halt leicht, nicht?
Ja.
Ja, ein gutes Zeichen eigentlich bei Wein, wenn es schnell weg ist. Das war immer.
Wir hatten die zwei letztes Jahr im Sommer besucht und einmal durchgetrunken und das 16 Weiß war großartigst.
Ja. Also gegen jede Erwartung. Ja. Ne? Das war ja alles im Arsch eigentlich. Ja. Nach Frost und dann Hagel.
Ja. Ja. Ganz, ganz toll.
Und das ist eben auch so diese, also wir machen ganz klar Terroir geprägte Weine, wie jetzt das, was wir gerade haben, also Kirschspiel und Moorstein, und das ist auch, steht für mich auch nicht die Frage im Raum, jetzt irgendwann komplett auf Natural oder so umzustellen. Ich finde beides krass interessant. Wir trinken fast mehr selber, also selbst trinken wir fast mehr Natur oder weniger klassisch, wobei auch die Frage, was ist klassisch, was ist Natur, trinkst du einen Gebertod, trinkst du was, das ist alles klassisch und
ich
ist trotzdem...
Ich glaube, das ist ein schwieriges... Was?
Hast du Gisela Bateau gesagt?
Nein, Gisela Bateau meinst du, das Shampoo?
Ja. Das Shampoo, ja.
Ja, Gebertod auch, ja, aber... Weil ihr wisst, da könnt ihr mit anderen Leuten mal drüber sprechen.
Ja, also, aber das ist generell immer so Diskussion. Aber was ist schwarz, was ist weiß? Muss ein Schwarzer da weiß sein oder soll man sich annähern irgendwo?
Aber was uns wichtig ist und deswegen haben wir auch die beiden Weine mitgebracht und später noch was eher in Richtung Inspiration, ist, wir nehmen quasi Claudia by Nature genauso ernst wie die Terroir-getriebenen Weine. Bei uns heißt es Lage, Lage, Lage. Location, Location, Location. und mit so einem Augenzwinkern. So, ne? Das sind die großen Lagen. Das ist total fokussiert. Das ist da. Und wir behandeln die alle gleich. Und trotzdem kommen so unterschiedliche Weine bei raus. Du hast jetzt gerade noch was Neues eingeschenkt. Das, glaube ich, verkosten wir gleich. Mhm. Und aber ja, hier ist auch so viel Musik drin und so viel Funk drin und auch wir lernen auch so viel quasi bei den Claudi-Sachen, die wir nachher wieder aufs Terroir übertragen können und warum nicht diese beiden Sachen nebeneinander gleichwertig zu betrachten und nicht so dogmatisch sein, ich gehe nur in eine Richtung oder ich gehe nur in die andere Richtung und ich finde, das ist unfassbar spannend, das wie gesagt gleichberechtigt zu betrachten und dann so auch zu machen und das ist so auch die Vision für die nächsten Jahre, diese beiden Linien nebeneinander auf Augenhöhe zu fahren. Und,
ja. Und dieser Claudia by Nature ist ja auch komplett sauber, nicht?
Ja, genau.
Man spürt die Funkiness, von der die ganze Zeit spricht, aber es ist halt nicht, es hat keine Maus, es hat keinen Essig, es ist wirklich total straight, man hat Frucht, aber es ist halt ein bisschen freier und das finde ich schon sehr gut in der Richtung.
Und ich glaube, das ist auch ein Weg, wo viele Kollegen schon vormachen, wo es hingehen muss, auch in der Natural-Richtung. So, ne? In Kopenhagen haben wir By the Glass uns auch mal durchgetrunken und da was teilweise dann.
Da war schon ordentlich Maus auf dem Start.
Da war Maus, da war Brett, da war alles.
Und dann aus dem Naturweinstumpen.
Ja, aus dem Natur. Da musst du auch sagen, das ist so nett, ne? Aber.
Ja, ich tue mal, also manchmal verkoste ich ja wirklich was, wo ich sage, wie kann das überhaupt in den Verkehr kommen? Also in den Trinkverkehr. Aber das ist
ja auch wurscht. So muss es für uns schmecken. Ja. Und beides kann koexistieren oder sogar kooperieren. Ne?
Und merkt ihr so einen Unterschied so im Markt so zwischen Naturwein und normalem Wein? So, ist so Naturwein im Ausland ein krasseres Ding? Oder ist es in Deutschland, also wo setzt man mehr Naturwein ab, so gefühlt?
Also wir gehen tatsächlich im Export sind wir eher bei klassisch Riesling, Terroir, auch, Namen.
Auch so die meisten Lagen gehen in Export. Ja. Also ja. Riesling-Lagen gehen definitiv in Export. USA, Norwegen, Schweden, Dänemark.
Ja.
Bisschen Niederlande.
Ja. Aber das Naturwein oder das Natural, Claudi-Thema bei uns ist bei uns eher national, wobei
kannst
man muss
als Claudi Bay Rouge verkaufen, sonst.
Oh Gott, hör mal auf, nicht, dass irgendwie die Anwälte morgen anrufen und sagen, was macht ihr da?
Ah ja, stimmt.
Und auch wir verkaufen aber auch vieles an die gleichen Menschen, also auch im Privatkundensektor. Also es gibt sehr viele, die eine Kiste Morsch und ein Kirschbier mitnehmen und zwei Kisten Sexy. So, also das passiert. Und das ist ja unfassbar schön, auch wenn wir die Gelegenheit haben, das zu erklären, die Machart zu erklären, auch das Handwerk dahinter, dann wird das sau gern angenommen. Und der erste Schluck ist so, was ist das? Der zweite Schluck ist irgendwie geil. Der dritte Schluck ist trinkig und dann ist die Flasche leer. So. Und so soll es ja sein, ja. Und
weil ihr vorhin noch über dieses Etikett geredet habt und ich finde es ein nice Etikett, wie ihr schon vorhin meinte, ziemlich geradlinig, sage ich mal. Also erste Frage, gibt es dahinter irgendeinen Code oder eine zweite Bedeutung, wenn man es von oben nach unten oder diagonal liest? Und habt ihr dann oder du das neue Etikett eingeführt dann, als du das übernommen hast? Und hatte das irgendeinen Grund oder wolltest du einfach neu anfangen? Oder?
Es gab da vorher kein Etikett. Also davor wurde der Wein im Fass verkauft von der Vorgeneration.
Krass,
es gab keine Wechslerweine, es gab kein Brand, es gab keine Flaschenweine. Es war ein Fassweinbetrieb davor. Das heißt, Wein wird als Produkt unemotional im Fass verkauft in Großkellereien. Der Vater war eher Landwirt, also Zuckerrüben, Wein.
Ja.
Was war noch? Ein bisschen Korn.
Und der Korn. Korn.
Korn.
Ja, und der Code dahinter ist einfach, also wenn du das nicht lesen kannst, dann musst du entweder hier zum Augenarzt gehen oder hast halt zu viel Wein getrunken. Das ist so.
Das stimmt.
Ja, jetzt nein, ich weiß es nicht. Wir wollten was. Ich habe mit Sandra, meiner Freundin, Designerin, die ich bin da ganz ohne Agentur, ohne jetzt irgendwie Profis und sagen, ich brauche jetzt hier ein Marketing-Team irgendwie so, sondern ich habe das alles aus aus unserem Freundeskreis haben wir raus und machen das jetzt heute auch immer noch so. Also wir arbeiten halt mit Leuten, die wir mögen und die uns irgendwie begleitet haben und und wir wollten einfach was ganz normal, also was ganz geradliniges, zeitloses und Sandra so ein bisschen sehr sehr fashion-affin und ich wollte halt sowas haben wie Chanel, weißt du, so eine Marke, die halt einfach, weißt du, zeitlos ist und die du halt anguckst und sagst, ja, genau. Und am Anfang war es sehr mutig für mich, sozusagen ein weißes Etikett mit schwarzer Schrift, ohne alles. Also wir haben auch
muss ja sagen, das ist 10 Jahre alt, das nicht mehr.
Ja, 2011 war der erste Jahrgang.
11 Jahre alt, das, ja. Also das Urdesign, also was wir hatten. Und jetzt hat es einen Schritt gemacht dieses Jahr, wo es noch cleaner und noch ein bisschen selbstbewusster wurde. Und, ja,
ein bisschen. Wir hatten halt ein Etikett, ne, ein Vorderetikett. Und irgendwann fängst du halt an, da bist du biozertifiziert, dann brauchst du irgendwie Barcode, dann exportierst du und denkst, scheiße, ich muss jetzt doch irgendwie ein Rückenetikett machen. Und da haben wir so einen kleinen Relaunch gemacht jetzt. Aber das ganze visuelle Thema, das lebt halt einfach schon so von uns und von uns drei.
Sandra, du, ich.
Ja.
Das ist mega nice, ich find's geil. Helvetica hätte ich jetzt gesagt, aber bin ich mir nicht ganz sicher.
Das ist 20th Century.
Ja, nice. Nee, aber ich mag das so clean und straightforward. Das ist nice, finde ich cool. Und es hebt sich tatsächlich, also wenn ich jetzt so durch ein Weinregal gucke, wird mir das auf jeden Fall. Auch wenn man nicht nach Etiketten kauft, natürlich, wird mir das auf jeden Fall auffallen.
Ist so wie dein Style, komplett clean und aufgeräumt, gell?
Ja, ey, wieso sollte ich was trinken wollen, was so ist wie ich? Ich will was anderes.
Das ist ja cool. Also im Glas jetzt, Curly, 2020 Moorstein. Moorstein gibt es noch nicht so lang. Ich sage noch nicht immer so lang, aber es gibt es jetzt schon lang.
Ja, really. Wir kennen uns auch schon mal eine Weile, gell?
Scheiße, ich werde alt.
Ja, same. Ich habe 2012, glaube ich, da war vorher Portugieser. Musst dir vorstellen, im Filetstück Moorstein, ihr habt ja drüber gesprochen, ne? Also mit Philipp. Und das ist halt so wirklich der Spot, wo da musst du Riesling machen, ne? Oder Pinot. Aber kein Portugieser, also vor allen Dingen nicht, wenn du es halt, dann musst du es richtig machen. Und es war klar, wir haben es rausgerissen und dann 2012 Moorstein gesetzt mit einer ganz tollen Genetik auch von Rebschule Nick Weiß.
Oha, Grüßele, Grüßele an den Nick.
Genau, und das seitdem es war bereits im dritten Jahr, dachte ich so, wow, ey.
Also das hieß, die Leute damals waren nicht so darauf aus zu sagen, boah, ich habe jetzt einen Riesling vom Moorstein, sonst hätten sie ja keinen Portugieser dahin gepflanzt, oder? Das war also noch nicht so, diese Lagenprinzip war damals, von was reden wir, 1980?
In den 80ern, ja. Du, da hast du Riesling nicht so geil verkauft, ne? Was da eine Bank war Portugieser Weißherbst, ne? Fassmarktpreise.
Und durch das Regal Rewe auf jeden Fall.
Ja, oder auch das Thema Dornfelder in Rheinhessen, ja, das hat dieses ganze Weinbaugebiet teilweise echt Jahre, Jahrzehnte lang wirklich da konnte man richtig Geld mit verdienen, ja, mit Dornfelder. Und heute musst du theoretisch auf dem Fassweinmarkt musst du Riesling verkaufen und damit du ein bisschen Dornfelder mitverkaufen darfst. Ja. Das kauft ja keiner mehr. Aber ja, das ist das war halt ein ganz anderes System und es geht halt um Menge und es geht um Fassweinpreise, die du nicht beeinflussen kannst, weil sie entweder über Nachfrage oder über Verfügbarkeit halt gehen. Und das ist was mit dem, was wir heute machen, halt überhaupt nicht vergleichen kann. Ne? Und
sehr junger Weinberg, wie gesagt, 2012.
Angelegt, ja.
Angelegt und jetzt haben wir 20 im Glas.
Ist gerade so, wie du gestern gesagt hast, ist ein bisschen verschlossen. Nicht? Also man merkt diese unglaubliche Kräuterwürze, ja, und die Kraft und auch, das ist jetzt viel konzentrierter als ein Kirschspiel davor, viel, ja, kräftiger. Aber du merkst auch, dass er gerade so ein bisschen zu ist. Ne?
Genau.
Ja. Der 20er
jetzt. 20 ist gerade ein bisschen verschlossen, ja. Ja, müssen wir vielleicht dekantieren, aber das ist auch, weil 17 gerade so on point ist. Ne?
Ja, der strahlt. Ja. 17 strahlt. Unglaublich. Gab es in der Zeit irgendwann mal, also wahrscheinlich öfter, weil jeder, der gute Arbeit macht, struggelt ja auch mit sich selbst, aber wo du gesagt hast, ey, du lässt den ganzen Scheiß mit dem Wein machen und machst wieder irgendwas anders?
Ja.
Oder was war das, was dich immer bestärkt hat, dass du weiter den Weg gehst und jetzt solche Weine hinlegst? Das ist echt bombastisch.
Ich weiß nicht. Es ist schon irgendwie auch das Thema, sich da halt so, wenn man sich da bewusst dafür entscheidet, sowas zu machen, also einen anderen Job halt oder ein Berufsfeld zu verlassen und da hinzugehen, und du hängst ja emotional da schon echt hart drin, ne, mit allem, ja. Also du gehst da ja all in, in Familienbetriebe, in das ganze, ne, Thema Erbe, sowas sind, das sind einfach Dinge, die sind in der Familie, die werden vererbt, die sind so, ne, das ist so nichts, was man so, dafür arbeiten Generationen irgendwie so dran, und du legst einen Weinberg an und du willst halt auch einfach wissen, wie schmeckt das in 20, 25 Jahren, also das werde ich wahrscheinlich noch erleben, hoffentlich, aber so gewisse Sachen, die werde ich gar nicht mehr erleben. Also wie, was schmeckt so, wenn ne, so Moorstein, wenn er 70 ist oder so, ja. Wenn es das da noch gibt. Aber das sind Dinge, die sind wenn du dich dafür entscheidest, sowas zu machen, dann bist du da, dann bleibst du da dabei, ja, wenn du das kannst. Also sei denn, du bist irgendwie, klar, gibt auch immer Umstände, wenn man sagt, ich muss was aufgeben oder ich werde krank oder whatever, ja. Aber wenn man, das ist schon eine hoch emotionale Sache, wenn du Wein machst und so Weinberge anlegst, und du bist ja jetzt auch mit drin gefangen, ne, Manu? Du hast dich ja jetzt auch da rein
manövriert. Ich habe mich da auch manövriert, ja.
Aber ihr habt da auch viel Cooles dazu gemacht. Da gibt es jetzt noch ein Nebengebäude, habe ich so irgendwann mal mitbekommen, und ihr macht ja auch so, was war die letzte Veranstaltung? Spare Ribs und Riesling oder so?
Ribs and Riesling. Nein, wir haben einfach, also ich bin ja vor 2 Jahren auf den Hof gefahren gekommen, hatte damals so eine Art Weinreise für mich geplant, bin von Betrieb zu Betrieb gefahren und bin beim ersten Betrieb hängen geblieben. nicht gewollt und nicht bewusst. Ich komme ja habe so ein bisschen Event-, Veranstaltungs-Marketing-Background und haben dann auch für uns, ja, versucht, ein paar Einflüsse aus meiner Vergangenheit dann mit ins Weingut einzubringen, unter anderem halt ein paar Pop-Ups, die wir gemacht haben. So, wir kochen beide unfassbar gern, sind gerne Gastgeber, und bis dato war das Weingut eher verschlossen, weil einfach die Manpower noch nicht da war, und aber wunderbares Potenzial und ein schönes Weingut. Dann haben wir da ein paar Konzepte gemacht. Ja.
Ja, wir haben einfach Bock, dass Leute zu uns auf den Hof kommen. So, das ist jetzt einfach was anderes als vor 10 Jahren. Ne? Also ich bin echt gerne mit Manu Gastgeber, und wir machen einfache Dinge, aber also jetzt, wir sind kein Fine Dining, sondern bei uns gibt's halt irgendwie Sachen, die wir selber feiern und die wir selber anbauen und selber gern essen und so, und wollen einfach die Leute herholen, weil ich meine, du warst schon in Rheinhessen, in Westhofen, du noch nicht. Es ist halt einfach, da gibt's so wenig, ja. Wenn du ein paar Kilometer weiterfährst in die Pfalz, dann fällst du von Straußwirtschaft zu Straußwirtschaft, oder von, weißt du, einfaches, geiles Essen, es ist einfach was los, so, und die Weine sind auch auch gut, ja, so. Also komm, wenn du...
Boom.
Ich weiß,
hallo Pfälzer.
Die Pfalz, ich liebe die Pfalz, aber du hast halt, also von bis, ja, von einfach Litterscholle bis hin zu super Fine Dining, und hast halt ein riesiges Spektrum. Bei uns musst du halt echt einfach gucken, wenn wir Gäste haben und die wollen irgendwo Mittagessen gehen, dann schickst du zum Supermarkt an die frische Theke, ja. Da ist das ganze Kulinarische, und abends irgendwie weggehen oder mal, ja, super rar.
Muss man sie in die Pfalz schicken. Das,
ja.
das Kaupertz hat ja auch nur beschränkt Plätze.
Korrekt. Das stimmt. Da kannst du auf jeden Fall immer was Geiles essen, und
wie gesagt, so haben wir uns halt ein paar Sachen ausgedacht. Ribs und Riesling, Pinot und Pizza, Fisch und Fehlfarbe, wo wir mal 50 Plätze, bei Pinot und Pizza waren es 100, ne, wo wir sagen, das ist ein Dish, ein Wein-Pairing. Wir kochen selber, schicken die Sachen, tüfteln die aus und haben einfach eine gute Zeit. Und darum geht's ja. Und das ist ja auch das, was, glaube ich, uns alle verbindet. Dich als Wirt, dich als Musiker. Ne? Wir wollen zusammenhocken, eine saugute Zeit haben und was Gutes auf dem Teller und im Glas haben. Und dafür machen wir das alle.
Am Berlin-Pop-Up machen Kebab und Kirschspiel.
Kebab und Kirschspiel, ne?
Nice.
Boom, ja, wir hatten das ist schon echt schon fixiert.
Wir hatten Moorstein und Maultasche.
Moorstein, genau. Das war letztes Jahr auch
richtig nice. Das richtig gut.
Sonst da haben wir unsere Lagenbeinpräsentation.
600 Maultaschen gemacht.
Boah, hey, wir haben eine Woche Maultaschen gemacht. Ja. Das war Wahnsinn.
Sushi und sexy, ja. Okay.
Ja. Das ist schon sehr anzüglich.
Ja, das stimmt.
Pommes und Petnut. Wir haben da noch was, ja. Nein.
Geht noch viel,
oder? Ja, aber irgendwann ist was von den Alliterationen dann noch verabschiedet.
Nein, das ist ja nur. Nee, macht einfach Bock. Und ja.
Ja, aber ist ja auch mal nice, dass nicht nur in dieser Fine-Dining-Welt, also ich finde halt auch, man muss nicht immer Fine-Dining essen gehen, um guten Wein zu trinken. Obwohl das halt leider oft nur so geht in Deutschland, aber wenn man halt bei einem Winzer direkt auch mal eine Pizza oder geile Spare Ribs kriegt, dann muss der Wein dann nicht schlecht sein, deshalb.
Ja, das ist irre. Auch jetzt gerade, wir waren auch in Schweden, so wirklich Strandbuden, ne? Also klar, mit Anspruch auch an Küche, aber dem Weinkarten darlegen. Wir wussten gar nicht, was wir auswählen sollen. Also Sachen, wo du einfach hier nicht bekommst und dort ist die ganze Weinkarte damit voll. So. Und auch nicht in Masse, aber finde ich.
Wo wir in Österreich waren, war das auch, haben wir auch die ein oder andere ganz
wo gut. Wo waren wir in Österreich?
In dem Bräu hatten die auch eine richtig geile Weinkarte, Alter.
Stimmt, da war was.
Also da war das Essen auch sehr gut natürlich, aber es war trotzdem, hatte ich nicht das Gefühl, jetzt in einem komischen Fine-Dining-Laden zu sein, sondern es war so voll entspannt, das Wirtshaus-Feeling, sage ich jetzt mal, ohne den ans Bein. Das Bräu in, wie hieß das Dorf? Am Attersee.
Das Bräu?
Gibt, glaube ich, nur eins am Attersee und um den Attersee herum.
Eichinger hat das geheißen, das Wirtshaus.
Das Hotel ist, glaube ich, Eichinger und das Wirtshaus ist das Bräu.
Okay, ja.
Ich habe nämlich gerade die Rechnung mal
gesehen. Hast ja gerade Steuer gemacht.
Ja, klar, der Le Charme wird abgesetzt, das glaube ich.
Hey, und jetzt nochmal, was wir zu Beginn besprochen haben, das würde mich schon interessieren. Ist da jetzt hier vom VDP-Seite noch keine Einladung gekommen oder passiert da von eurer Seite nichts?
Was soll von unserer Seite aus passieren?
Hallo, wir wollen in den VDP. Hallo.
Da gibt es ja auch so Bestrebungen. Also, oder sagt man da
gibt's einfach. Gibt es ein Portal, wo man sich anmelden kann?
Ich weiß es nicht.
Die Nummer 10.
Also ich weiß nur, bei den 50 Best Restaurants in the World ist es ein Vorteil, wenn du im Vorjahr oder irgendwann mal, wenn du dann die Tür klopfst, hinfliegst zu so einem Festival und mal mit Leuten schnackst und denen erklärst, dass du ein ziemlich cooles Restaurant hast. Dann geht's angeblich ein bisschen schneller und das besser, ja, dass du auch mal in diese Liste kommst. Das ist jetzt, glaube ich, kein Geheimnis.
Nein, das ist kein Restaurateur. Geheimnis. Nee.
Aber und deshalb frage ich mich jetzt, weil ich meine, viel lagenreiner und straighter kann man ja nicht arbeiten und ganz schlecht ist das jetzt auch nicht, würde ich sagen. Aber da gibt's einen, weil ihr wart ja auch immer die Gruppe, so Kai Schätzl, dann war da Albrecht, glaube ich, Albrecht Engel.
Genau, Nachbar.
Und du, das war ja immer so irgendwie eine Clique oder ist immer noch, keine Ahnung. Und Kai war ja dann im VDP.
Ja.
Oder ist immer noch im VDP.
Den haben wir ja an der Weinbörse dazu schon gelöchert.
Top-Typ und deshalb weiß ich nicht.
Okay, wir sind grundsätzlich da völlig offen dafür.
Okay.
Aber wir machen jetzt auch, also wir richten jetzt unsere... Also weder unsere Weinstilistik noch unsere Weine, die wir, also wir machen mit Claudia by Nature durchaus auch Sachen, die wahrscheinlich im VDP jetzt eher, also wir machen viel Landwein, ne? So.
Ja, gut. Gibt es jetzt andere auch.
Ja, genau.
Gibt's andere auch. Aber wir sind jetzt nicht so, dass wir sagen, wir tunen jetzt irgendwie so alles irgendwie, dass wir da reinkommen. So, sondern wir haben mittlerweile also hättest du mich das vor 10 Jahren gefragt, hätte ich gesagt, ja klar, irgendwann ist das Ziel, im VDP zu sein, as safe. Ja, das war schon echt so, okay, da muss es irgendwann hinschaffen. Aber mittlerweile bin ich da echt entspannter, weil es
läuft und weil ihr macht es das ja, also ihr füllt ja Weine im Lagenprinzip, ihr habt
drei bombastische große Lagen in Rheinhessen. Also passiert ja nichts wahrscheinlich. Oder?
Und der Fokus ist gerade einfach auch, wir wollen Weine machen, so wir wollen klein bleiben, also selber irgendwie Sachen machen, auf die wir Bock haben, Zeit haben für unsere Pop-Ups und so. Und, ja.
Ist es so, dass man mit 18 Hektar dann noch irgendwann denkt, das ist zu wenig? Man will wachsen oder eher verkleinern oder tauschen, so nicht so geile Lagen mit guten Lagen?
Kommt drauf an, wer lockt, ne? Also du kannst ja immer irgendwie, kannst ja, wenn du irgendwie sagst, du machst jetzt bei irgendeinem Tender oder was irgendwie in Norwegen mit, ja, oder vielleicht finden manche deine Marke sexy und sagen, mach mal, irgendwie kannst du uns 120.000 Flaschen Grauburgunder machen oder so.
120.000 Flaschen?
Wurde ich jetzt noch nie gefragt, ja. Wurde ich jetzt noch nie gefragt, aber es gibt ja, also es gibt ja...
Auch kein Geheimnis, ja. Dass es sowas gibt, ja.
Es gibt, nee, es ist kein Geheimnis.
Das ist ja einige Sachen.
Aber du kannst da halt, natürlich kommst du irgendwann in so eine Spirale rein, also für mich so, da musst du, okay, meine Marke ist stark, ich könnte Wein verkaufen, ich habe aber keine eigenen Trauben, dann muss ich zukaufen, dann muss ich so. Ja, und dann fängt der Hustle irgendwie an und ich habe da
im Grunde
wenig.
Wir sehen den Wein nicht als Business Case so und in der Skalierung und das ist nicht unsere Welt, sondern mit 20 Hektar auch in Rheinhessen, wir haben nicht die steilsten Lagen. Da kann man.
Wirklich nicht?
Nein, wirklich nicht. Aber kannst du mal kommen? Du warst ja schon da. Nein, damit kann man gut leben und wenn man dann ja, die Lagen hat, dann ist es einfach, ist ein Geschenk und auf Masse zu gehen muss nicht sein. Es wird bestimmt noch ein bisschen wachsen, wenn wir jetzt ja, 1,5 Hektar Pflanzrechte bekommen, noch für eine Fläche, die wir noch im Besitz hatten und da wird schon noch was passieren, aber wir sitzen ja auch im historischen Ortskern von Westhofen. Wir haben gar nicht die riesigen Möglichkeiten, wenn wir nicht aussiedeln wollen. Was wir nicht wollen.
Nee, ich will nicht mehr irgendwie außerhalb.
Wir wollen nicht bauen, aussiedeln. Bauen. Wir wollen das, was wir haben, eigentlich erhalten und nachhaltig in Zukunft führen. Und das ist eine unfassbare Aufgabe, weil eigentlich all das, was wir verkaufen und verdienen, müssen wir in die Gebäude und in der Erhaltung und in die Qualität der Weine stecken, um dem Anspruch gerecht zu werden, den wir haben. Und das ist, glaube ich, unsere Lebensaufgabe. Oder dafür habe ich alles andere hingeschmissen. Ja. Du hast damals alles andere hingeschmissen und da sind wir jetzt auf dem Weg, ne?
Aber was heißt, also ja, von nice, sorry, dass ich das gerade
auch... ja, nein.
Aber was heißt, die Pflanzen Rechte bekommen oder Anpflanzrechte? Ihr hattet also noch ein Stück Land?
Genau, wir haben noch mehr Land, das teilweise verpachtet
Äcker
in landwirtschaftlicher Nutzung.
Ja.
Ja, aus der Vergangenheit. Und dann, aber von diesem Land gibt es weinbergfähiges Land, das quasi... Von Äckern, von Weinbergen schon quasi umschlossen ist und so weiter. Ja.
Das heißt, also in Deutschland ist es so, du darfst nicht einfach überall Reben hinpflanzen. So.
Ja.
Und schon gar nicht, wenn du irgendwie sagst, du willst Rheinhessen draufschreiben. So, ja.
Ja.
Sondern es gibt da Pflanzrechte. Das Thema ist hochkomplex und ist auch sehr umstritten. Und wahrscheinlich wird es auch wahrscheinlich irgendwann gefallen. Ja. Aber noch ist es so, dass wenn Rheinhessen zum Beispiel auf einem Etikett stehen soll, dann muss das aus einer Fläche stammen, die eben den Namen tragen darf. Ja.
Ja.
Und du kannst jetzt nicht einfach auf dem Acker sagen, ich pflanze jetzt mal da 10 Hektar Müller-Thurgau oder was auch immer Riesling an.
Du könntest also, aber Wein anpflanzen und dürftest dann halt nur nicht das
draufschreiben. Dann wäre es deutscher Wein oder so.
Wein, ja.
Genau.
Die lowste Stufe. Die ist.
Genau, oder machst dann daraus irgendein alkoholisches, weinhaltiges Getränk sowas, ja.
Verstehe.
Ja.
Und ist das, kommt dann da so eine Prüfkommission und guckt sich das an, oder?
Nee. Da gibt's natürlich eine Kartei,
Okay.
wo diese Rebflächen drin sind. Jeder Winzer hat eine eigene Rebflächenkartei und das ganze Pflanzrechtsthema ist auch ein EU-Thema. Das
klingt sehr kompliziert.
Du bekommst doch immer nur ein Drittel der eingereichten Fläche. Also du sagst, ich habe jetzt 1 Hektar, möchte ich gerne quasi bestocken und dann bekommst du erstmal ein Drittel. Und dann bekommst du ein Drittel vom Rest und dann wieder ein Drittel vom Rest. Und
irgendwann
nach 10 Jahren ist es dann, nein, einfach um das, ich weiß nicht, die Hintergründe weiß ich nicht, also warum das ist, aber es ist so.
Deutschland.
Weißt du es? Nö.
Deutschland.
Lass uns zurück auf den nächsten Weinkauf, auf den freue ich mich schon seit dem ganzen Urlaub. Und wir haben
Ihr habt es dann echt im Urlaub mit, ja, mitgeschleppt.
Wir haben in
und
jedem,
ihr habt mit dem Stop Öffnen gewartet tatsächlich.
Nur vor euch. Das war unser Urlaubswein.
Das ist wild.
Und was waren das für komische Träume, die ihr hattet teilweise? So Hass.
Ja, was hat, also ihr habt vorhin, hast du gesagt, Inspirationswein, so ein bisschen, wenn ich es richtig verstanden habe. Und ich wusste nicht, was mit was ich das hier zu tun habe, was ich heute hier reingekommen bin, aber Willi war schon ganz aufgeregt. deshalb erklärt mir doch mal, was wir hier für einen Schatz auf dem Tisch stehen haben.
Also wir haben einen 2010er G-Max auf dem Tisch.
Endlich bringt mal jemand einen anständigen Wein.
Und nein, alle daheim so, wow.
Wir haben den Wein tatsächlich schon ganz lange so auf der Liste, die wir, den wir, eine Flasche, die wir trinken möchten. Das ist also Inspiration, persönlicher Bezug. Ich war 2011 beim Klaus-Peter Keller, habe ich Dreivierteljahr Praktikum gemacht. Also es war so quasi mein zweites Lehrjahr.
Edelpraktikantin.
Und ich glaube, bei der Abfüllung von dem Wein, da stand ich da und habe die Flasche irgendwie so 2011. Und ich habe damals als Abschied ein Weinpaket, eine Kiste Wein bekommen, und da war dieser Wein drin. Und also für mich einfach auch ein Wein, den man irgendwann trinken muss, ja, also so das
jetzt hört bis nächste Woche das Telefon nicht mehr auf zum Läuten bei den Kellers. Wir wollen Praktikum machen.
Ein Monat
rein. Den G-Max gibt es halt nicht mehr nach absolvierten Praktikum.
Das musst du Klaus Peter fragen, das weiß ich nicht. Aber ja, deswegen so der ganze Hype und was auch immer, ne, die Preise, die gezahlt werden, also egal, es ist für mich ein Jahr gewesen, das mich sehr geprägt hat in meinem, was ich dort lernen durfte, das Thema, ne, verkosten, wie wichtig ist es, seinen eigenen Stil zu haben, seinen eigenen, ne, Weg zu gehen. Und ich glaube, dass wir jetzt so, dass ich jetzt an so einem Punkt bin, wo so ein neues Kapitel für mich beginnt, oder wo halt Manu jetzt auch seit diesem Jahr mit in den Betrieb reingeht und wo man sagt, so jetzt kann man auch mal feiern, eine Flasche aufmachen und irgendwie das, so ein Wein auch einfach trinken. Und ich habe keine weitere Flasche im Keller. Und
wow,
wollte es einfach mit euch teilen, weil es wir gerade auch den Abschluss von so einem unfassbar tollen Urlaub haben. Und ja.
Vielen Dank, das ist mega krass.
Wirklich cool, dankeschön.
Und 2010 war ja halt auch so ein Hasseljahrgang, ne? Also es war...
ja, Klimek sagt ja immer der Arschjahrgang. Ja. Ich halte es für einen hervorragenden Rieslingjahrgang. Vor zwei Tagen hatte ich eine hervorragende Flasche 2010 Felsneck vom Tim Fröhlich. Mega gut gewesen. Und ich finde sowieso, dass 10 super ist. Also du hast natürlich andere Säurewerte. Ich finde das hier auch. Ja, der Wein ist etwas vielleicht schlanker, was ihn gar nicht schadet. Aber die Säure ist da. Das ist wie ein Laserschwert, finde ich. Das ist total präzise.
Ja.
Super Gerbstoff. Also für alle, die jetzt zuhören und den Wein nicht kennen, vielleicht sollte man dann kurz erklären. Nicht, ist ja jetzt nicht der schlechteste deutsche Wein. Es heißt nicht G-Max, es heißt G-Max, steht für, glaube ich, den Opa oder Urgroßvater, ja, von Klaus Peter, also Reminiszenz, und Max ist der Zweitgeborene. Mhm. Felix ist ja jetzt, glaube ich, schon zu Hause fix oder so, ziemlich zuständig für die Weinbereitung. Ja. Max, ich kenne den Felix gar nicht persönlich, den Max kenne ich, das war lustig, der war 18 und war mit seiner Abi-Klasse mal in Berlin. Und normal gehen 18-Jährige irgendwo hin, ja, und da kam in die Freundschaft so und so, ihr habt ja hier Weine von uns, sag ich, ja, wer ist uns? Und er so, ja, ich bin der Max Keller hier von Julia und Klaus Peter. Und ich so, ja, geil, so, wie alt bist du? Und er so, ja, so gerade 18. Und ich so, ja, geil, was trinkst du? Ja, ein Kabinetten gescheit.
Gut,
zwei, drei mitgenommen. Das war echt, das war mega, imponiert mir heute noch, hervorragend. Und ja, ich bin auch ein großer Fan dieses Weinguts, und gerade 2010 wird, ich glaube, in der FAZ stand mal G-Max, der Wein, der über den Wolken schwebt.
Ja, irgendwie. Hat das der Klimek geschrieben, oder?
Wahrscheinlich der Stefan
Reinhardt.
Keine Ahnung.
Ja.
Aber es ist halt Mysterium, nicht? Und das hat schon teuer begonnen. Ich glaube, dann hat er ab Hof mal irgendwann als alle anderen für 30 oder gab es den
damals, als ich da war, gab es den noch für 130 Euro ab, also
ja, das war so wie in Österreich in etwa vergleichbar FX-Bichl unendlich. Genau. Ja. So. Ja. Als Freund hast du ihn bekommen, dann hast du angeblich viel Geld dafür bezahlt. Aber jetzt im Netz kostet das, also gut, das ist halt auch immer diese Sekundärmarktproblematik, aber unter 1500, glaube ich, geht da nichts mehr.
Ich weiß es gar nicht. Ich weiß es gar nicht. Vollkommen wurscht. Ich habe das auch, ja.
Das Wein ist, glaube ich, zum Trinken da und.
Richtig, auf jeden Fall ist das sehr großer Wein, wie man spekuliert. Ich habe auch ein bisschen Insider-Informationen, natürlich. Das ist schon Korbpresse, ist das, gell? Es ist in der Korbpresse anscheinend über 2 bis 3 Tage gepresst, sehr schonend, oder schonend, eher ausquetschend, nicht? Daher vielleicht auch der Gerbstoff. Und es kommt aus einer Einzellage, die keiner kennt. Mhm. Natürlich auf Kalk. Stell dir vor, die Lage wird erkennen. Da hast du 10 Bodyguards mit Kalaschnikows. Ja.
Krass, was heißt
dann
das?
Dann würden sie die in der Nacht abernten wahrscheinlich.
Aber wie die keiner kennen, wird
das weiß man nicht. Es wird nicht verraten.
Und nein, man fragt auch nicht. Also ich würde niemals fragen, wo wächst der G-Max?
Natürlich
das,
nicht.
Das ist so ein Mysterium. Du willst es.
Ich glaube, wenn du das weißt, bist entmystifiziert und denkst du wahrscheinlich, ja, scheiße. Also wahrscheinlich ist sicher uralte Rebstöcke oder alte Rebstöcke halt, karger Kalk. Aber es ist, ja, ich weiß nicht, ich finde es geil. So.
Ja, ist voll geil.
Ich war nicht mal bei einer Vertikale, sondern ich habe eine Vertikale ausgerichtet, damals noch in der Cordoba. Es war eine illustre Runde und da waren diverse große deutsche Trinker dabei, die halt alle bis auf die Zähne magaziniert sind mit G-Max. Und dann haben wir 2001 bis 2015 geöffnet. Als Aperitif gab es schon eine 3 Liter Abtserde, die irgendjemand mitgeschleppt hat und lauter so. Und das war beeindruckend geil, aber eigentlich haben wir den Weinen Unrecht getan, weil jeder Einzelne eigentlich so Wein des Abends ist, weißt du? Ja. Und wenn du die dann alle hast, ja, das ist so ein Overload, ne? Ja. Und der Wein ist so konzentriert oder so in sich, also auch jetzt, ist eigentlich perfekt, wenn du den aufmachst, stehen lässt und über ein paar Tage verkostest, schenkst da jeden Tag ein entspanntes Glas ein, nimmst da ein bisschen Zeit, verkostest das in aller Ruhe, einfach so hintereinander die wegballern. Und dann jeden irgendwas, was der dann so eigenes Punktesystem, was schon peinlich ist, so, wenn es eigene Punkte vergibt. Und dann so, ja, der ist jetzt besser als der und der ist jetzt besser als der. Ich meine, jeder der Weine ist groß. Und der Winzer oder das Winzerpaar, die denken sich auch viel, wenn sie den Wein machen, so wie er ist. Und das ist dann immer, ja.
Aber nur mal zum Verständnis, also als normal sterblicher Winzer, sage ich jetzt mal, wäre das ja aber eigentlich eher vom Nachteil, wenn ich nicht verrate, von welcher Lage es ist, weil du willst ja eigentlich die Lage draufschreiben, oder?
Ja, es gibt...
Also sage ich jetzt mal, wenn ich jetzt normal denken würde und...
Es gibt natürlich, es gibt ja große Gewächse oder es gibt Lagenweine und dann gibt es die... Die übergesetzten.
Ja, aber die gibt es ja eigentlich nicht mehr. Das war mal, bevor die Lagen so eine große Rolle gespielt haben. Und der G-Max ist halt geblieben.
Ja. Sind wenige geblieben, ja.
Ja,
ja gut, selbst sag mal, bei einem Laborn oder so, da weißt du auch, wo er wächst. Ne? Richtig, aber der wirklich der Einzige, der wirklich so ein Mysterium ist und wo es verschiedenste Theorien gibt, ja, wo der wächst. Der G-Max. Und das ist der, ja.
Also, und oft ist es ja so, als in... Klingt jetzt immer blöd, wenn sich der kleine Österreicher vergleicht mit den großen Deutschen im Riesling. Es gibt ja auch den Unendlich und der ist ja früher einfach so produziert worden, dass aus den besten Lagen die reifsten Trauben genommen wurden, dass du nochmal einen draufsetzen kannst vom Winemaking her. Habe ich aber hier nicht, weil das ja nie vom Traubenmaterial reife ist, sondern das ist ja straight, nicht? Ja. Also das ist ja karg und deshalb ist das halt so, ja. Ob das jetzt besser ist oder schlechter, ist wurscht. Das ist ein Mysterium irgendwie und ja.
Ist auf jeden Fall auch schön, den mit euch zu teilen und zu trinken. Ja. Und wie gesagt, Grüße an Julia.
Grüße, Klaus-Peter, danke an Klaus-Peter und Julia, ja. Genau.
Und
Bussi.
Und das ist eine Megaflasche.
Das von mir. Ich habe ganz selten so viel Schiss gehabt, einen Kork rauszuziehen und einen vermeintlichen Korkschmecker zu nehmen.
Hey, was glaubst du, was wir an Parkgebühren in Kopenhagen bezahlt haben, nur um die Karre irgendwie in Schatten zu parken?
Er hat auch auf dem Weg diverse Keller gesehen, also von von Übernachtungsmöglichkeiten oder Hotels und Winemakers Dinners, die wir hatten. Wir haben quasi den mitgetragen, ja, und immer geil, wieder eingeladen. Ja, dann dürfen wir ja, natürlich. Ja. Du kannst sie nicht im Auto lassen,
weil man sich immer so denkt, so als Freak, was denn, macht man sich Gedanken, ja, wo packt man die Karre? Ja, aber pass auf, wir haben ja da eine Flasche G-Max seit 10, die können wir jetzt nicht irgendwo hinstellen.
Genau, ja. Aber ist das dann schon so, wenn man da irgendwo.
Ja, wir sind dann doch nochmal so, wir sind dann natürlich nochmal hingelaufen und haben die dann rausgeholt und hast du das kannst, also.
Aber wenn man dann mit so einer Flasche irgendwo reinkommt und da ist das Sommelier, dann ist schon so.
Die haben sich Alex
schon wie so eine Rolli am Arm oder so. Oh, was hast du denn da dabei? Da froh, das ist also schon krass.
Wir hatten viele tolle Weine dabei und haben Gott sei Dank
die meisten auch getrunken.
Vieles Tolles getrunken und haben da wirklich eine tolle Zeit gehabt. Und ja, deswegen ging der auch ein bisschen unter in der Kiste, aber es war natürlich immer was Besonderes.
Zum Glück.
Ja. Ja. Also auf jeden Fall toll, dass die.
Wir wollen ihn nicht mit der Post schicken, sondern haben den jetzt zwei Wochen durch
unsere Reise mitgetragen. Zu meiner Peinlichkeit muss ich sagen, dass der Karton, den ihr vorgeschickt habt, leider irgendwo in den Tiefen unseres Freundschaftskellers verschwunden ist.
Oh. Wahrscheinlich geschlossen.
Ja.
Wir werden ihn hoffentlich wiederfinden. Ja. So, ja. Es waren ja noch Gott sei Dank genug Weine da.
Ja. Wir waren ausgerüstet auf der Reise. Ja.
Finde ich super.
Sau cool.
Curly fragt jetzt eigentlich nach eurem Lieblingslied, das ihr uns mitgebracht habt, aber er steht gerade am Buffet. Deshalb mache ich jetzt einfach mal weiter mit der Überleitung, ob ihr noch Fragen an uns hättet.
Ja, wir haben zwei, ne? Ja, genau, eine an dich und eine an Curly.
Fängst du mit? Könnt ihr mal mit meiner starten, während Curly am Buffet hier noch so ein Brötchen ist?
Nein, ich fange mit Curly an.
Ah, okay. Du fängst mit Curly an?
Ja, genau.
Ich bin schon wieder da.
Bist bereit?
Ja.
Sauber. Wir haben uns ein bisschen Gedanken gemacht und wollen euch beide so ein bisschen in ein Was-wäre-wenn-Prinzip quasi hineinversetzen. Wir sind in Berlin, wir sind auf der Waldbühne. Curlys 40. Geburtstag.
Ist so lang.
Alter, ja, das ist, ja, ist das der Anlass?
Das ist der Anlass jetzt. Ja. Und es ist quasi das Curly-Festival. Und jetzt gibt es zwei Themen.
Cheese for everyone.
Line-up von der Vorband 14 Uhr bis Main Act 22 Uhr. All-Time Curly Favorites.
Die können auch tot sein.
Die können auch tot sein.
Die Bands.
Und Katharina und ich schmeißen die Weinbar für dich. Wer schenkt mit uns aus? Drei Gastwinzer.
Drei Gastwinzer? Lecker,
was ist denn das für eine geile Frage?
Da muss ich kurz aufstehen.
Stell mir nochmal kurz einen G-Max nach.
Geht's ja nachher noch in die Freundschaft, gell?
Wenn du uns einlädst, komm mal rum.
Ja, sicher,
hast du Angst, dass wir die Flasche mit
vorbeigehen? Nein, mitnehmen? Aber es wäre echt schön, wenn man für den Shady noch einen Mini-Schluck hätte. Ich denke da immer an meinen Bro, was der Bruder. Ja,
Curly läuft gerade nervös auf und ab und denkt nach.
Bandmäßig ist das auf jeden Fall crazy.
Mach da nicht so viel Gedanken. Ja,
haus raus, ne?
Also, ich glaube.
Aber so ein roter Faden und.
ist perfekt. Ja, ich glaube, so zum Starten, also die können auch tot sein, ne?
Ja, wie gesagt, könnte
auch. Also das ist jetzt nicht in wertender Reihenfolge, bei mir ist die Vorband halt schon ein Superstar. Ja. Zum Starten, so nachmittags 14 Uhr, würde ich Miles Davis erstmal und locker, ein bisschen entspannt, das Pfiffis. Ihr könntet da mal
so ein Hintergrundmusik, meinst du?
Ja, ich würde das schon reinziehen, aber halt so auf entspannt. Dann würde ich sagen, 15 Uhr, da würde ich dann schon so ein bisschen in die ein bisschen rockigere, modernere Richtung gehen. Bilderbuch könnte da an den Start kommen.
Ja, cool,
also, um so ein bisschen Schwung in die Bude zu bringen. Dann 17 Uhr, ja, da würde es dann schon rapmäßig werden. Da würde wahrscheinlich Jay-Z, Kanye West, Watch the Thrones Programm.
Nicht mal Headliner.
Nee, der Headliner ist tot schon. Und danach Alicia Keys, ein bisschen auf romantisch angelegt. So ein bisschen.
Also ich würde nicht auf das Konzert gehen.
Ja, das ist okay.
Will ich Metal oder was?
Und danach als Main Act, also dann spiele ich halt vor Main Act. Ja klar. Vor Main Act. Und Main Act Falco.
Wow.
Okay.
Das war wild.
Na, da kommt der Willi dann doch.
Was bist du für Arsch?
Wieso?
Du hast gerade meine komplette Antwort zerstört.
Wieso? Ja, das ist doch perfekt.
Na, stimmt ja.
Und Winzer würde ich sagen, Nick Weiss, weil das mein erster Cubby war. Mittelfeld, DAC, kann Romani Conti kann auf jeden Fall an den Start kommen.
Aber nur für die Acts am Nachmittag ja, schmeißen die Bar.
Genau, das ist ein bisschen zu schwer sonst. Und dann, so ein bisschen die Bottles poppen zu lassen und noch Krug mit an den Start zu bringen. Okay, einfach. Ja. Das ist doch eine wilde Mischung, ja, oder? Willi denkt nur so, what the fuck?
Bitte, Mr. Establishment war, das ist echt arg.
Wieso denn?
Nee, passt ja, finde ich geil.
Die nehmen wir rein.
Ja, ich wollte einfach sagen, glaube ich, ich wollte jetzt einfach sagen, ihr hättet einfach nur tot. Also, mir wird es reichen, wenn einfach Falco den ganzen Tag spielt. So, ich bin halt immer noch angepisst, dass ich das Donauinsel-Konzert, ich glaube, das er 93 verpasst hat, wie es so geregnet hat und wie das Donnerwetter war. Da haben wir die LP, die Live-LP.
Ja, das ist krass.
Wo er dann so sagt, also wurde das Konzert abgebrochen und dann war Wasser in den Boxen und er so, naja, einmal probieren wir es noch. Wenn es geht, spielen wir weiter, wenn nicht, dann nicht. Und es ist einfach so geil. Und dann kommen wir jetzt All Over Now, Baby Blue und das ist so, also das ist großartig einfach. Großartiges Konzert und ja, das würde ich mal geben. Und ansonsten, weißt du, das ist immer so, ich habe viele schöne Konzerte gesehen. Einzige, was ich nicht gesehen habe, was ich nochmal gerne sehen würde, das geht aber nicht, weil da wirklich der Gitarrist erschossen wurde auf einem Konzert. Das war Dimebag Darrell, Pantera. Ich höre sehr gern Metal und Pantera wäre echt was ich nochmal gern live gesehen hätte.
Oder
auf der Bühne
erschossen,
oder? Ja, genau. Ernsthaft? Ja, ist ziemlich, war so ein Amoklauf, so ein Gestörter, der da rumgeballert hat. Und ja, sonst erstmal, also wäre wirklich... Wäre einfach nur Falco, dann würde man nochmal
so
wünschen.
Schlecht war mein Liner jetzt auch nicht.
Aber ja, war unfassbar. Geil. Wie lange haben wir noch bis zum 40.
Nicht mehr so lange, leider.
Können wir gemeinsam einen 80er feiern?
Ja, das mal machen. Da kommt Falco vielleicht wieder back dafür.
Ja, würde auch sein. Sonst verpasst er was. Der hat gesagt, wer in den 80ern nicht dabei, wer sich an die 80er erinnern kann,
der war nicht dabei. Ja.
Ja. Mir würde Falco reichen.
Ja, aber das ist eine geile, das war mit die geilste Frage, die ich hier gestellt bekommen habe, muss ich sagen. Und ich habe jetzt richtig Bock, allein schon auf diese Weinbar habe ich jetzt.
Achso, meine Winterferien noch.
Ja, stimmt.
Ich würde nur Freunde einladen. Steiermark, Burgenland. Da wären alle, also wenn es nur vier wären, die müssten einfach alle aus. Bei meinem 40er müssen alle ausschenken, die kennen.
Ja, siehst du, ich wusste ja, dass du das machst.
Die sind alle eingeladen, jeder sponsert eine Großflaschen und jeder sauft mit.
Das heißt, du machst nur so Backstage-Geschichten. So
ja, ich hätte gar keinen Bock da jetzt irgendwas, was super. Du denkst ja bei so einem Fest, da will sich ja nicht mit Wein beschäftigen. Also das geht mir, da muss jedes Glas gut sein. Aber ich hätte keinen Bock bei meinem 40er tatsächlich so große Weine auszuschenken, weil ich will da gemütliches Beisammensein und da müssen sich die Leute miteinander unterhalten und die Leute müssen passen und dann haust du halt, ob das dann ein sehr guter auf Basis Blaufränkisch oder ein sehr guter Riesling ist. Es muss ja jetzt nicht immer ein G-Max, ein Moorstein oder ein Lutzwansburg, Alte Reben, Beowulf etc. sein. Also es kann ja einfach und deshalb, die sind alle, da bin ich entspannt. Von mir könnte es ja nur weiße Spritzer geben.
Ergänzen wir uns da top.
Es war ja nur die Frage an Curly.
Ach so.
Wir haben ja noch auch einen.
Ich dachte, wir waren uns beide.
Nein, nur an Curly.
Ah, scheiße, Entschuldigung.
Jetzt hast du aber. Ja.
Egal, ich beantworte deine
Frage. Es ist halt schwierig, Willi. Es wird ein neues Superministerium gegründet: Weinbau, Weinwinzer. Ja, also. Weinbauministerium. Du bist der Superminister und du kannst dir ein Kompetenzteam zusammenstellen.
Das ist die böseste Frage ever.
Drei Leute.
Sag Lu.
Ja, was würdest du als erstes verbieten, also einstellen und wo würdest du richtig viel Kohle reinballern? So. Du kannst machen, was du willst. Es geht ums Thema Weinbau.
Boah. Drei Kollegen ins Kompetenzteam. Einmal verbieten, einmal Vollgas geben.
Einmal fördern. Auf EU-Ebene.
Ich bin ja Wirt, ich kenne mich da gar nicht aus.
Ach Gott.
Das ist deine Generalausrede. Ich bin doch nur wir. Das ist geil, ey.
Ja, Fuß, schwierig. Also ich würde natürlich, glaube ich, viel Geld reinbuttern in nachhaltige Weinverarbeitung irgendwie, ja. Also vielleicht auch Lehrgänge oder sonst irgendwas, den Leuten halt irgendwie zeigen, wie beschissen das Giftspritzen ist und dass das ja für diverse Generationen sich nicht mehr ausgehen wird. Dann würde ich natürlich Subventionen in die EU pumpen, damit die Gastronomen besser einkaufen und größere Allokationen kriegen. Und als Kompetenzteam.
Jetzt wird's kritisch.
HMG, oder?
Wieder Hans-Martin Gesellmann als politischen.
Mhm, super.
Ja, ja, wahrscheinlich Hans-Martin Gesellmann. Vielleicht Sepp Schellhorn, meinst du? Ja, der war in der Politik, der muss sich auskennen.
Mhm. Ja, der haut schon auf den Tisch.
Vor allem ist er laut zumindest. Ja, und von sich selbst überzeugt, deswegen muss das was bringen. Und als dritten natürlich mich. So, also, und dann kann man den dritten ja abschneiden und für die restlichen drei mehr ausbezahlen. So macht man das ja auch generell in der Politik. Aha. Nein, ist eine harte Frage. Aber ja, also ich würde mir noch nachhaltigeren Weinbau wahrscheinlich wünschen. Und ja, einfach Leuten erklären. Vielleicht einfach mehr Bildung, mehr Schulung. Leuten erklären, um was es geht, auch beim Fressen und beim Trinken.
Beim Essen.
Ja.
Aber das kannst du okay. Ja als Wirt ja, bist du ja quasi da auch schon ohne politische Macht und politisches Gehalt ja, an der Basis und kannst den Leuten erklären, dass es halt, ja, das, ich meine, da fängt es ja an, ja. Leute müssen ja mehr bereit sein, mehr Geld auszugeben für einen guten Wein und dass das alles andere dann auch realisierbar ist, ja. Also auch auf größerer Ebene.
Ja.
Ja, danke, ich glaube, ich würde eher zu Curly aufs Konzert gehen.
Als zu Willi ins Ministerium oder wie?
Ja, das Problem wird dann sein, auf einem Festival ist die erste Ministeriumssitzung auf der Bühne. Alles das klar. Ist nämlich ja. Dann der Main
Egg. Ich meine, so Panel-Talk.
Ja, also eins kann ich sagen, zum Trinken werden wir die besseren Sachen. Ja.
Aber wo wir gerade bei Festival sind, was habt ihr denn für Songs mitgebracht für unsere Terroir- und Adiletten-Spotify-Playlist? Was darf ich einloggen?
Wir haben natürlich zwei Songs mitgebracht und wir haben uns versucht, quasi ein bisschen zu besinnen an uns und an auch den Wein, den wir heute mitgebracht haben. Und auf der einen Seite würden wir gern Prince natürlich ins Rennen schicken mit Sexy Motherfucker. Und ja. Auf der anderen Seite gehen wir klassischer ja. Und gehen wir traditioneller, was wir quasi in anderen
nicht
Flaschen...
Nicht traditionell, ja, aber zeitlos.
Zeitlos,
und,
ja.
Für mich einfach das, wo, wie, was, also für mich Beatles, Let It Be. Für mich ein Song, der noch da sein wird, wenn wir alle nicht mehr da sind und so, wie Wein eigentlich im besten Falle auch ist. Ja.
Finde ich gut. Prince ist... eine All-Time-Waffe. Ich wollte es jetzt gerade schon hinzufügen. In Real-Time. Sag nochmal den Song.
Sexy MF.
Achso. Ja,
Sexy M.F.
Gibt es Prince überhaupt noch auf Spotify?
Als ich meinen ersten CD-Player bekommen habe, 1992 an Weihnachten, da gab es Bravo Hits 2. Da war dieser Song drauf.
Ich habe erst mit 2 ist krass.
Ich hab erst mit 5 gestartet und ich dachte, was ist das für eine scheiß CD-List, dass die mit 5 anfangen? Ja. Ich habe das damals nicht gecheckt, dass da schon 4 davor gab.
Den Sexy MF-Klick haben wir hinzugefügt zu unserer Terroir- und Spotify-Playlist. Terroir und Spotify wäre auch geil. Terroir und Adiletten Spotify-Playlist und ihr klick, klick, klick. Folgt jetzt bitte dieser sagenumwobenen Liste.
Was ist mit Beatles, Let It Be?
Ja, der kommt natürlich auch noch rein.
Also, Entschuldigung.
Aber ich wollte jetzt nicht Prinz die Show stehlen, sondern erstmal Prinz und den Sexy MF in den Vordergrund rücken. Aber die Beatles folgen direkt danach mit Let It Be. Let the sexy MF be. Let.
Mein Glas.
Ich wollte nochmal riechen.
Geht jetzt schon der G-Max-Neid los, oder was?
Ja. Nein, ich hab schon wieder.
Wir müssen für den Shelly noch kämpfen hier, dass da noch was
ist. Ich Kirchspiel. Ja. Boah, aber schon.
Das ballert schon.
Bumm.
Ja.
Ich glaube, wir sind alle gerade so ein bisschen high.
High on.
G-Max. G-Max.
High on Happiness auch.
Ja.
Schon gut.
Ja, voll geil. Die Sonne strahlt hier heute auch richtig nice rein. Ich glaube, das war eine sehr entspannte Folge. Fand ich. Ich fühle mich sehr entspannt.
Ja. Ich schwitze wie ein Honig tags mittlerweile.
du denkst aus dem Unterschied.
Aber sonst ist okay.
Alles super.
Geil, Freunde. Danke. Schön, dass du da wart.
Vielen Dank, dass ihr da wart.
Gehen wir noch was essen?
Ja, gerne.
Bis auch noch. Ja, stimmt. Wo gehen wir hin?
Rips und Riesling, würde ich sagen. Ja.
Heute ins Cordo.
Heute Abend gehen wir ins Cordo, ja.
Ja. Aber ihr habt euch auch noch was anderes überlegt.
Wir haben uns auch noch was anderes überlegt.
Ja, sag an.
Du hast ja schon vorhin kurz hier gedroppt, Kaupers.
Geil.
Ja, also Rheinhessen, unsere Hood, ganz, also 20 Minuten von uns in Selzen, Kaupers Kapellenhof. Zwei völlig Verrückte, Nora und Basti, völlig verrückt.
Wir gehen zum Late Lunch.
Late Lunch ist mega da.
Das Beste.
Ja. Schön Sonntagmittag.
Ja, ab 14 Uhr, glaube ich.
Also ist nichts für spontane Leute. Gell? Die sind ja nur zu zweit.
Die sind zu dritt. Das Wiesel ist noch mit dabei. Ganz tolles Team. Sehr herzlich.
Er kocht, Basti kocht, Nora macht Service, ist aber eigentlich auch gelernte Köchin und Narcisia ist noch mit dem Service, also ganz kleiner Laden und haben mega Weinkarte und kochen halt sehr pur und sehr, sehr auch was im Garten bei denen wächst, aber halt ohne es zu verkopft, sondern sehr authentisch und ja, sind wir sehr gerne bei denen.
Da hatte ich mal, glaube ich, das schönste Ich mit mir allein Dinner meines Lebens. Da war ich nachmittags bei Klaus Peter.
Aha.
Und da haben wir uns kennengelernt tatsächlich. Bekam ich so eine kleine Audienz. Dann gab es Muscatella von Polz, natürlich blind. Habe ich aber erkannt. Yes! Und dann gab es Hipping 2013 Kabinett Und dann habe ich so reingerochen und dann sage ich so: Naja, das wird Riesling vom Schiefer sein, Rest süß Kabinett. Also entweder irgendwas von der Mosel oder Saar. Oder schenkst du jetzt deine Versteigerungsrieslinge hier mittags schon aus? Und das war relativ cool, weil ich glaube, das fanden die alle sehr nett. Und das war so super, weil da kocht ja immer irgendwie ein Praktikant. Zumindest, glaube ich, stellen sie sich die Leute so ein, dass häufiger Praktikant auch kochen kann. Und es wurde halt da super gekocht. Es gab Curry, kann man noch ganz genau erinnern. Wir saßen auf der Terrasse und alle saßen so beieinander. Und das war echt ein schöner Nachmittag. Und dann saßen wir ein bisschen länger und dann gab es noch ein bisschen Burgunder und andere Sachen. Und dann alles, was wir so angekostet haben, habe ich dann mitbekommen auf dem Weg.
Ach so. Ja.
So einen angebrochenen Sechserkarton. Also es hat überall haben zwei Schlucke gefehlt. Und sagt, nimm das mit zum Essen und gib das Nora und Basti.
Ja.
Und dann trinkst du es miteinander und macht einen schönen Abend. Ich kannte das davor nicht.
Ja.
Und das war so super. Ich saß da allein.
Auf der Terrasse oder drin?
Drin.
Ja.
Dann habe ich mir dort noch eine Flasche bestellt, weil so sechs Flaschen reichen ja nicht. Und ich wollte ja einen Umsatz machen dort. Und es war echt ein so netter Abend mit denen. Es war super.
Ja.
Der ganze Tag war toll. Ja.
Und?
Ja.
Wir werden auch bald wieder hingehen.
Ja, genau. Late Lunch haben wir gebucht. Schon. Freuen uns sehr.
Oh, ich glaube, das ist leer.
Das ist leer.
Ist das Kirschspiel?
Kirschspiel 17 ist leer.
Das ist mir schon mal passiert in einem Club. Das war ziemlich peinlich. Dann habe ich das mit der Magnum Flasche Champagner versucht und habe nicht gecheckt, weil die war so schwer, dass ich gedacht habe, da ist noch voll viel drin. Und dann standen so alle um mich rum und ich so, hä, was geht denn da eigentlich? Das ist ja echt leer. Und alle so, wow, und ich so, okay, schau, ich geh wieder heim.
Deswegen gehen wir jetzt auch auf leichteres Glas.
Ja? Aber das ist echt krass, bei so schweren Flaschen, ob da noch ein Schluck drin ist, weil man dann, also ich spüre es nicht.
Geil.
Bist noch nicht geeicht.
Nee, leider nicht.
Also Kirchspiel ist aus, Folge ist aus, VDB kommt bald.
Perfekt, dann cheerio.
Cheers. Schön, dass wir da sein dürfen.
Wechsler.
Zum Wohl.
Cheers.
Schön, dass es dauert.
Danke.